Beach volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stoklos will set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Froha. Stop!
Das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this moment.
Deutschland holt Gold! Deutschland holt Gold!
Schalalalalalalalala. Tommy, bester Mann, bester Mann, Tommy, bester Mann.
Ja, das Undenkbare ist passiert, aber erstmal natürlich an der Stelle herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und wie man es jetzt schon bei diesem wunderschönen Intro hören konnte, sitzt nicht nur Alex Walkenhorst mir hier gegenüber, in Gandia, immer noch in Spanien, sondern wir haben heute wirklich einen Ehrengast. Und zwar den Hashtag besten Mann. Wir haben ihn endlich vors Mikrofon bekommen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr wirklich dran geglaubt. Also wir hatten schon ein paar Situationen, wo es kurz davor war, wo Tommy sich immer noch so ein bisschen geziert hat. Aber jetzt ist er endlich da. Ich bin einfach happy. Von daher erstmal moin an Alex, aber viel wichtiger, herzlich willkommen, Tommy.
Ja, hallo zusammen. Ich kann ja noch nicht mal sagen, danke für die Einladung, weil die Einladung, die kam
hast
ja schon
zehnmal
häufiger.
Abgelehnt, du Sack.
Haben aber jetzt endlich bin ich da. Und ja. An dieser Stelle wollte ich auch schon mal ein Danke sagen. Oh. An euch Oha. Beide und natürlich an Ernie, der zu Hause ist. Danke im Namen des Sports, was ihr für diesen tut. Für unseren geliebten Sport. Ja?
Ich das geht an zu wirklich weinen. Runter wie das gute alte Aceite Virgen. Also
wie was?
Öl, runter wie Öl, Mann. Meine Fresse, du Stümper, ey. Alex ist übrigens auch der Erste, das habe ich jetzt schon seit 2 Wochen erlebt. Wenn dann irgendwer auch so beim Tischerbräunen kommt und auf Huerte waren die ja immer noch so freundlich, die haben sich beim Tischerbräunen bedankt. Die haben nicht irgendwie ja. So, die haben dann wirklich gracias gesagt, wenn sie deinen Teller wegräumen konnte. Und Alex war dann immer erst so, ja, besten Dank.
Ja, aber die haben mich verstanden. Wir hatten da schon eine Verbindung auch.
Ich meine das ein bisschen ernster als die. Das ist schön, was wichtig. Ihr für unseren geliebten Sport tut. Ja. Das ist wirklich growing the game. Man kann ja immer anderer Meinung sein und auch kritisch mit einigen Sachen umgehen oder auch vielleicht manchmal euer Gesabbel hinterfragen, aber eure Absicht ist wirklich growing the game. Danke dafür.
Boah, geil. Es ist halt das Doofe, wir haben die Episode mit einem Gesang angefangen. Wahrscheinlich hört keiner mehr zu.
War eigentlich ganz schön, oder?
Fandst du? Ich freue mich drauf, das anhören zu müssen. Ja. Das wird gut.
Jetzt werden viele natürlich direkt wieder sagen, klar, hier Hashtag Team Witten, liest mir auch überall auf Instagram, dass Tommy jetzt sowas zu uns sagt. Würde man ihm vielleicht dann auch irgendwie so auslegen können, aber ich glaube, jeder, der Tommy kennt und der ihn jetzt kennenlernen wird während dieser Episode, der weiß, Tommy wird sowas nicht sagen, wenn es nicht wirklich so wäre. Von daher ehrt mich das sehr und ja, heute haben wir endlich mal die Chance, deswegen, wir machen auch gar nichts Aktuelles oder sprechen jetzt auch nicht über irgendwelche politischen Dinge oder irgendwas. Nein, wir haben ja wirklich einen Stargast sozusagen und da möchten wir auch wirklich einfach über die Person Thomas Kaczmarek sprechen, über den Sportler, über den ehemaligen Profi und den jetzt inzwischen Trainer. Ja, und da werden wir, glaube ich, auf einige Dinge kommen. Wir haben ganz später noch ein richtig Highlight, weil eine unserer Rubriken wird zurückkehren, die großen drei. Ein bisschen abgewandelt, weil eigentlich haben wir immer gesagt, die großen drei, Bündnis 1,90, die Hünen, dass dann drei Leute ihre großen drei definieren. Heute machen wir eine Ausnahme, weil ich kann nicht mitreden, aber ihr werdet jeweils eure großen drei Kaczmarek-Walkenhorst-Momente erzählen. Und da bin ich mal richtig gespannt. Ich glaube, 1, 2 Storys werde ich kennen, aber mit Sicherheit auch einige nicht. Und von daher wird das für mich schon mal ein Riesenfest.
Also ich freue mich und habe auch ein bisschen Angst.
Ich auch. Weil dann wird auf jeden Fall, müssen wir am Ende nochmal durchhören und überlegen, ob wir das Ding wirklich online stellen.
Nee, da wird nichts geschnitten.
Aber wenn du da so neidisch drauf bist, wir können ja am Ende des Jahres so eine First Year, die großen drei Momente des Jahres-Ding machen mit Dirk Funk in unserer Liaison.
In unserer Gala-Dezember-Show, irgendwie nach Weihnachten oder so.
Im Anzug und ohne Hose.
Auf.
Ja. Unten ohne. Ja, sehr gut. Wie sollen wir denn anfangen? Du hast dir so einen Fahrplan vorgemacht, oder?
Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz chronologisch an und kommen zu der Zeit, die, glaube ich, einige schon wieder so ein bisschen vergessen haben, weil man Tommy jetzt inzwischen so als Trainer einfach akzeptiert hat. Aber der Mann hat ja eine lange Karriere hinter sich und ist eigentlich auch gar nicht so lange überhaupt inaktiv. Aber wir wollen einfach mal ganz vorne anfangen. Ich finde es sehr interessant schon mal, weil das wusste ich natürlich nicht. Also über deine Jugendzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht viel. Fand ich schon mal ganz interessant. Ich meine, du als Abwehrspieler 1,90 bist du, glaube ich, gelistet. Ja. Kommt das ungefähr hin?
Ja.
Meinte Alex, dass du da relativ frühreif tatsächlich warst und irgendwie schon mit 14 halt vielen schon so ein bisschen was voraus warst und in dem Sinne, ja, was heißt, würde man sagen, Shootingstar, was auch immer, aber dass du halt sehr früh einfach schon vielleicht ein bisschen größer,
ein bisschen Quatsch, einfach eine Übermacht war der. Ich wusste gar nicht, dass in Polen auch die Pässe gefälscht werden. Wahrscheinlich war der zu dem Zeitpunkt schon 18. Zumindest fühlte sich das so an manchmal.
Ja, 4. Januar geboren.
Ja gut, okay.
Sagt vielleicht alles. Ja, ja, ja.
Der Klassiker.
Aber also kommen wir direkt mal vorweg, also das sagt ja schon mal aus, mit 14 warst du schon eine Rakete, hast da die ganzen Jugendlichen da auseinandergenommen bei Westdeutschen Meisterschaften oder bei sonst was. Also würde ich mal sagen, der Fahrplan, ich möchte Volleyballprofi werden, ob jetzt in der Halle oder später mal im Sand, das war wahrscheinlich relativ schnell klar, oder?
Ja, Volleyballprofi werden war klar. Was dann früh klar wurde, dass es dann Richtung Sand geht. Ich war wahrscheinlich spielerisch besser als alle anderen, auch nennen wir es mal Nationalmannschaftskollegen, damals in der Halle. Aber irgendwann sind die 10, 20 Zentimeter dann nochmal größer geworden.
Ja, das ist das Problem.
Ja, am Ball war ich da zu dem Zeitpunkt natürlich besser. Ich war schon wahrscheinlich, ich denke mal, mit 14, 15 ausgewachsen. Und da kam leider nicht mehr so viel. Ja.
Ich kann mich an der Stelle an eine Geschichte erinnern, habe ich Dirk vorhin erzählt. Ich glaube, wir waren damals, du bist 2 Jahre älter, wir waren in der D-Jugend und du warst älterer Jahrgang C-Jugend. Und wir haben damals in Bottrop, bei unserem Verein durften wir die C-Jugend Westdeutsche Meisterschaft ausrichten und haben dann daran teilgenommen. Und du hast da, seid ihr Westdeutscher Meister geworden in der C-Jugend? Ja. Also Thomas Kaczmarek, TV Kaczmarek von TV Hörde, ist einfach damals, ich weiß nicht, gegen wen ihr im Finale gespielt habt.
Ich glaube, Human Essen.
Sogar. Ja, auf jeden Fall gegen eine gute Mannschaft, also 6 gute Volleyballer. Und auf der anderen Seite stand Tommy mit 5 anderen. Unfassbar, wirklich, das war so geil. Eine Mannschaft hat so als Kollektiv gespielt, Hörde auch irgendwie als Kollektiv. Ihr wolltet gewinnen und ihr wusstet halt, wen man einsetzen muss. Aber das war damals schon echt krass. In dem Alter hat Tommy wirklich alleine gegen 6 andere gespielt. Das war schon echt heftig.
Ja, wir hatten wirklich leider nur 5 kleine. Das war dann unser Problem irgendwann dann auf,
bei der Deutschen halt dann.
Ja. Bei der Deutschen, ja, da kam dann irgendwann Berlin, wo ich dann der Kleinste war. Ja. da hat es dann nicht mehr gereicht, aber ich muss sagen, das hat mich wirklich geprägt. Ja. One-Man-Show ist jetzt übertrieben, ja, aber jeden Ball.
Du hast ja nie eine Show draus gemacht, muss man dazu sagen.
Jeden Ball kriegen zu müssen, ja, das hat mich dann wirklich geprägt. Und
mit Sportbrille sagen, damals wurde mir gesagt.
Ja, die Momente habe ich schon wieder vergessen.
Tommy muss dazu sagen, ist blind einfach. Ne? Das ist auch. Was hast du? Minus 1000.
Auf dem guten Auge, ja.
Ja, da hatten wir eigentlich auch eben schon kurz, als Alex mir das so ein bisschen geteasert hatte, ist schon vielleicht kurz das Thema aufgekommen. Gab es da mal eine Phase, als du einfach vielen in dem Alter so überlegen warst, wo du dich vielleicht ein kleines bisschen drauf ausgeruht hast? Also wir werden später noch auf dein Mindset kommen und dass du, glaube ich, ein sehr akribischer Arbeiter bist und schon immer sehr professionell gearbeitet hast, aber dass da vielleicht ein bisschen was liegen geblieben ist, weil im Zweifel, ja, ich war halt einfach eh größer und besser als alle anderen?
Also in der Jugend auf jeden Fall nicht. Ich muss sagen, ich hatte immer Trainer, die mich wirklich dann, also die Gefahr bestand gar nicht, die haben mich runtergeholt. Ja? Und zusätzlich, ich habe auch in der Herrenmannschaft gespielt. Egal, wie gut du da bist, ja, und irgendwann war ich dann auch der Beste, aber das spielte keine Rolle. Du bist immer noch derjenige, der die Bälle holt, der das Netz aufbaut. Du magst der Beste sein, spielerisch, aber gewisse Dinge haben sich da nicht geändert. Ja? Und ich muss sagen, das hat mich natürlich auch geprägt.
Das finde ich erstmal sehr, sehr schön.
Darf ich an der Stelle eine Frage stellen?
Kurz? Ja, mal gerne.
Ist das so eine kleine Kritik an die heutige Gesellschaft der jüngeren Spieler?
Natürlich, da will ich ja drauf zurückkommen. Weil ich nehme das ja hier als schön wahr. An der Stelle natürlich auch nochmal ein Shoutout an Svenedikt, der jetzt hier gerade nicht mit im Raum sitzt.
Den Spitznamen kennt noch keiner.
Ja, also das an Sveni, an
Sven Winter. Wir meinen Svenjamin, den Bravo-Boy.
Weil ihr in eurem Team habt das für mich völlig richtig etabliert. Und ich finde es auch schön, dass Sveni das jetzt einfach auch wirklich akzeptiert hat.
Aber es hat lange gedauert.
Man muss da gar nicht mehr, natürlich. Ich meine, weil inzwischen, ich habe das auch früher noch in meinen Zeiten, wo ich dann so ein bisschen beim Fußball schon, der mit 23, als ich dann irgendwann aufgehört habe, gehörte ich dann schon ein bisschen zu den Älteren. Und da ging das schon los. Da wollten die Jüngeren nicht mehr das Tor tragen oder irgendeine Scheiße. Und ich will mir nicht vorstellen, wie das heutzutage ist. Und von daher muss man das den Jungs da wirklich einprügeln. Und deswegen finde ich schön, dass das bei euch zumindest so klappt. Und Svenny da mit, einfach ohne nachzufragen und ohne auch zu meckern, da die Bälle trägt, obwohl so ein Hiwi wie ich mit dabei bin oder Getränke holt oder was auch immer. Ja, finde ich, das gehört zum Sport irgendwie so ein bisschen dazu und ich finde das gut.
Ja, ist ein Lernprozess. Ja. Mhm. Also früher wurde da gar nicht, also ich kam noch nicht mal auf die Idee, irgendwas anderes zu machen. Man ist da wirklich so reingewachsen. Man hat es einfach gemacht, das gehörte sich so. Da musste kein Älterer sagen, so, du bist der Jüngere, du machst das. Ja. Das hat man gemacht, man hatte Respekt vor den Leuten, man hat zu denen raufgeschaut und das hat sich auch nicht geändert, obwohl man vielleicht spielerisch besser war. Ja. Das waren Charaktere und du wolltest so sein wie sie. Und ich, wie gesagt, das ist der größte Lernprozess, den du haben kannst. Merkst du ja jetzt auch beim Beachvolleyball, wie viel jüngere Spieler von älteren profitieren.
Ja? Ist halt so. Ist mir noch nicht aufgefallen. Also ich habe immer das Gefühl, dass Sven wirklich einem leid tut. Tut ihm allen leid, dass er mit mir spielen muss, so wie man das Gefühl. Aber das ist ja egal, lassen wir das Thema erstmal. Geht ja um Tommy heute.
Ja, und dann spulen wir doch ein kleines bisschen vor und vielleicht, da will ich direkt mal fragen. U18-Weltmeister. Würdest du im Nachhinein sagen, also wie setzt du das an? Größter Erfolg oder ist es dann doch, ja, nee.
Sag mal
ist
kurz das Jahr. Wann war das, Tommy?
Weil also ich, 16 Jahre ist es her,
ja, okay, glaube ich. Weil, ist ja wichtig, weil ich glaube, weil wir vorhin das auch gesagt haben.
2003 müsste stimmen.
Ja, 2003. Viele geben ja, also wir haben hundertprozentig ein paar hundert Hörer, die auf jeden Fall noch nicht auf der Welt waren, als Tommy U18-Weltmeister geworden ist. So, bin ich mir sicher.
Da kann man von ausgehen, dass es zumindest ein paar Hände voll gibt.
Ja, deswegen.
Ja, ganz witzige Geschichte, dieses Jahr in Münster vom Finale habe ich Aufschläge auf Alex und Sven gemacht und dann Axel, der Moderator, so, ja, der U18-Weltmeister von 2003, da war Sven übrigens 5.
Stimmt, das war geil. Und Tommy und ich haben uns totgelacht beim Einschlagen und Sven war wieder im Tunnel, hat so euch mitgekriegt. Du bist ein alter Mann.
Ja. Danke. Ich fühle mich aber noch nicht so.
Sagt
also unter den Spielern, also bin ich ja noch einer der Jüngeren, wenn ich auf der World unterwegs bin. Das ist ja das Schlimme.
Stimmt, ey. Eigentlich.
Also noch nicht mal Spätherbst, das ist eher so Spätsommer der Karriere, wäre es jetzt vom Alter mit 33. Ja gut,
da werden wir natürlich, wenn wir chronologisch weiterarbeiten, noch ein bisschen
drauf kommen. Chronologie. Oh, okay.
Ja,
Tommy, nicht
bisschen,
springen.
Ein bisschen
Tommy.
Müssen wir machen, weil sonst kommen wir hier wieder hin und her und kriegen das nicht hin. Okay. Ich meine, dass eigentlich, das ist jetzt der kurze Spoiler, dass der Svenedikt hier gar nicht sein würde und wahrscheinlich Marek Walkenhorst hier weiter zusammenspielen würden und unter Hans Vogt die letzten Jahre trainiert hätten, das ist nur der kurze Teaser, da werden wir später drauf kommen und da bin ich auch mal sehr gespannt, wird natürlich später die Frage kommen, die könnt ihr jetzt schon mal Gedanken machen, wie ihr euch das Ganze so vorgestellt hättet und wie vielleicht auch so die Perspektive gesehen, dann freue ich mich jetzt schon drauf. Mhm. Aber Tommy sollte den Erfolg mal ein bisschen einordnen, weil wir haben jetzt auch, es war ja auch wieder eine schöne Story, sei es Louis Wüst oder sei es auch die jungen Damen, die jetzt da wirklich schöne Erfolge geholt haben für Deutschland in diesem Jahr. Wie ordnest du das selber ein, den U18-Titel? Sagst du da, ja gut, ich weiß ja auch nicht, wie dann damals das Niveau war, ob da irgendwelche großen Namen mit bei waren?
Überragend war das Niveau. Nee, also wenn du jetzt guckst, wer in unserem Jahrgang da mitgespielt hat, ja, also Finale war, glaube ich, gegen Pedro und Bruno.
Okay.
Die waren jetzt, sie sind mein Jahrgang, also es ist nicht der größte Erfolg meiner Karriere. Dennoch, ich sag mal, sich Weltmeister nennen zu dürfen, ist schon was Schönes. Zu dem Zeitpunkt war es einfach wirklich was Grandioses für mich, auch kaum greifbar, ja, weil man musste nicht selber, wie man sich einzuordnen hat. Man muss auch sagen, U18, da hätte ich zu dem Zeitpunkt ja auch 0,0 irgendwie mit nationaler Tour irgendwie oben zu tun, ja. Deshalb war es eh schwer, das irgendwie einzuordnen. Aber es ist natürlich nicht der größte Erfolg, aber ich höre mir das gerne an, U18-Weltmeister.
Ja, klar, ist geil. Vor allem Pedro, ist gut.
Pedro Bruno, ja.
Ja, vor allem Weltmeister ist halt auch immer noch eine Nummer, ne? Weil die Brasis sind halt in dem Jahrgang, in dem Alter dann echt schon auch sehr, sehr ballsicher. Das ist schon echt ein Brett.
Aber ja, zu dem Zeitpunkt auch noch Pedro, der wurde da auch U21 Weltmeister zu dem Zeitpunkt.
Alles klar.
Ja, also der,
mit wem hast du gespielt?
Mit Fuchs.
Ah, ja, stimmt. Sebastian Fuchs. Ja, richtig. Fuchs.
Also,
den müssen wir auch mal irgendwann hier hinkriegen, ey.
Auf jeden Fall. Ja. Ja. Also Fuchsi auch. Neben dir, Alex, einer meiner beiden Wegbegleiter meiner Karriere.
Boah, ey.
Mit Fuchsi hast du da auch einen. Vor allen Dingen in der Jugend. Hm. Ja.
Lieblingspartner?
Fuchsi, komm, ihr habt schon viel erlebt.
Ist schwer zu sagen. Also ich werde da jetzt kein Ranking aufstellen. Also
ach, Tommy, mach doch mal. Oh, setz doch Alex mal so auf die 3 oder so.
Jetzt müssen wir aufpassen. Svenedikt wird gerade von The Sin Beast hier in die Wohnung gelassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Und der hat auch wieder dezent leise die Tür zugemacht, nicht?
Na gut gemacht. Haare sind auch wieder in Form. Ja. Das war die letzten Tage nicht unbedingt so.
Der Bravo Boy sieht heute wieder, mein Gott, sieht er gut aus.
Ja. Ja. Der hat Angst vor dem, was ich erzähle, glaube ich.
Deswegen kommt er hier luken, damit er den Podcast nicht hören muss, hört er lieber live dazu.
Da wird später auf jeden Fall noch spannend, weil wir haben ja einen kleinen Aufruf gemacht bei Instagram und ja, viele Fragen gingen so in die Richtung. Welches Team ist denn nerviger zu trainieren? Sind es Walkenhorst Winter oder ist es dann vielleicht dann doch Kimja und Sinn? Also da bin ich auch schon mal
gespannt. Auf jeden Fall die Weiber, auf jeden Fall. Chronologisch, Dirk.
Ja,
Chronologie.
Chronologisch. Wie ging es dann weiter? Erzählst du mir es doch mal.
Boah, U18, was kommt denn danach? Du hast doch den Wikipedia-Dingens offen.
Ich hab den offen.
Tommy, was kam denn danach? Hast du noch einen anderen U-Ding geholt? Ja, wahrscheinlich, oder?
Hallo, alles, ne? Hallo.
Hast du alle gewonnen? Hast du alle mindestens Halbfinale wahrscheinlich oder sowas?
Alle. 4 Medaillen gab's. 2x Gold, 2x Bronze.
Ja, ist gut. Also 2 Spiele verloren, wenn man so mal, also klar, vielleicht mal ein Gruppenspiel, aber halt 2 K.O.-Spiele verloren in 5 Jahren Jugendmeisterschaften.
Das ist gut. Dazwischen hat man auch schon mal verloren, also es gab auch mal 5. Plätze.
Ach so, okay.
Ja. Insgesamt 4 Medaillen im Jugendbereich geholt.
Geil. Ja, dann erzähl doch mal, haben wir auch, ist jetzt zum Glück schon ein bisschen eine Weile her, weil die ganze Wildcard-Thematik ist mir irgendwann noch ziemlich auf den Sack gegangen. Aber wir haben lange diskutiert über einige Episoden, wie aktuell so der Übergang für die U18, meinetwegen auch Europameister oder für die Nachwuchstalente aussieht, die jetzt da auf die deutsche Tour geworfen werden, würde ich es jetzt einfach mal so nennen. Und wie war das damals bei euch, beziehungsweise bei dir, der Weg auf die deutsche Tour?
Harte Arbeit. Natürlich gab es auch damals Wildcards. Man muss aber auch sagen, wir hatten damals zwei Touren. Ja, es gab einmal die höchste Tour, das waren die Masters, und dann gab es die Cups darunter. Und dann gab es ja noch zusätzlich Landesverbandsturniere. Dennoch, wir haben für die ranghöchste Serie haben wir keine Hauptfeld-Wildcard bekommen. Weil
vielleicht mal eine Quali-Wildcard oder so?
Dann? Ja, Quali war in Ordnung, haben wir auch dann zu dem Zeitpunkt nicht geschafft mit 18, muss man ja auch sagen. Ja, also wo wir uns dann einordnen konnten in der zweiten Tour, da haben wir auch, sagen wir, vielleicht ein, zwei Spiele gewinnen können, aber gegen die besten Teams, also Top 10, Top 16 Deutschlands, ja, keine Chance.
Würdest du denn sagen, dass das zu dem Zeitpunkt trotzdem Sinn gemacht hätte, da zu spielen? So, um das mal, ist das eine Frage, die ich jetzt stellen darf? Ist das schon wieder zu viel Politik?
Nein,
darf ich nicht stellen? Doch, oder doch, ja, ist okay, du. Die doch, zu stellen.
Passt,
ja,
okay. Rein.
Also man muss das ja irgendwie auch richtig einordnen, das Niveau. Also man darf ja natürlich leicht überfordert sein, ja, also um vielleicht gegen bessere Erfahrung zu sammeln, aber es hätte uns da nicht geholfen. Da hätten wir damals Diekmann, Reckermann, falls die einige noch kennen.
Einige kennen
die noch. Ja, falls wir gegen die in der ersten Runde gespielt hätten und da zweimal unter 10, das hilft uns nichts, hilft denen nichts, dem Veranstalter nichts.
Ja.
Ja, also das hätte uns eher wir hätten nicht aufgegeben. Also ich war verrückt genug, aber das bringt nichts in dem Sinne.
Gut, jetzt muss man dazu sagen, damals gab es halt so eine zweite Tour. Gut, dieses Mal, ich finde, gegenwärtig gibt es sie ja auch, ne, mit dem A-Plus-Turnieren, aber trotzdem.
Theoretisch ja.
Ja, ja, aber gut, die ist halt nicht zentral organisiert. Die deutschen, die Jugendtrainer können sich keinen Good Life auf der deutschen Tour machen und sehen und gesehen werden machen. Deswegen wird es auf der höchsten Tour so ausgespielt.
Also man muss schon irgendwie wettbewerbsfähig sein.
Ja.
Ja. Und wenn man, und das ist so, noch auf Landesverbandsturnieren, A+, A++, das ist ja gerade die zweite Serie, nicht vorne landet, ja, oder vielleicht überhaupt kein Spiel gewinnt, ja, dann hat man auf der höchsten Serie auch erstmal nichts zu suchen.
Punkt.
Ja. Tommy hat sich das hart erarbeitet, das ist auf jeden Fall, und unter anderem halt in den 4 Jahren mit Sebastian Fuchs. Ja, und dann der erste Partnerwechsel, einer von vielen, muss man jetzt im Nachhinein sagen.
Was war der Hure da?
Was war damals der Grund, warum es mit Fuchsi auseinanderging?
Lebensstil von Herrn Fuchs vielleicht.
Okay. Vielleicht du wolltest es ein bisschen professioneller angehen als er, ja, das
ich
damals.
Ich war verrückt. Ich war viel zu, also wir waren damals so wirklich, ich völlig übermotiviert und er ein bisschen das Gegenteil.
Ja.
Ja. Und die Auszeit hat ihm, glaube ich, ganz gut, weil er hat sich etwas vom Leistungssport in Anführungsstrichen verabschiedet. Ja.
Der saß lieber mit Gitarre am Strand so und hat ein bisschen.
Ja, richtig. Ja, das war auch ein tolles Bild. Ne? Also muss man sich vorstellen, ich, der völlig Geisteskranke, will mich einspielen viel zu früh, Stunde vorm Spiel und suche mein Partner völlig panisch und der
sitzt mit einer Gitarre am Strand.
Gitarre und einer Fluppe im Maul und spielt dann Leuten vom Strand vor. Ja.
Wie würdest du das bewerten? Einmal kurz einen Exkurs, gehen wir mal kurz von dir weg nochmal mit Fuchsi, weil Fuchsi ist ja einfach ein Mann, ich glaube, jeder Beachvolleyball-Fan feiert den Mann irgendwie so ein bisschen, gerade auch für diese Art. Ich meine, es ist im Nachhinein eigentlich schade, weil ja, man sieht dieses Talent, dieses Potenzial. Was glaubst du, was hätte aus Fuchsi werden können, wenn er vom Mindset her vielleicht ein kleines bisschen mehr wie du gewesen wäre?
Das ist wirklich eine schwere Frage. Also von den Voraussetzungen hatte er wirklich alles, um der Beste zu werden. So, jetzt natürlich Mindset, es ist ja immer so ein Mix, die alles haben, die werden dann auch natürlich dann Olympiasieger und keine Ahnung was so. Bei ihm muss man sagen, kam das relativ spät, ja, also wirklich dieses Klick, ich möchte Leistungssportler sein, das fing erst bei ihm an, über die Halle, ja, als er den Weg dann zu den BR Volleys genommen hat, da hat er wirklich dann erstmal für sich auch so, ja, da war er Angestellter, wie Alex das sagt, das war für ihn genau das Richtige. Und am Anfang muss man sagen, wir waren jung, ja, wir hatten niemanden, der mit uns mitgezogen ist. Das war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie einen Jugendtrainer hatten. Ja, und in der Zeit war das für ihn fatal. Ich war natürlich geisteskrank genug, um das, damit ich mich da selber managen kann. Aber für ihn war das damals der Tod. Deshalb haben wir ihn erstmal am Beachball verloren. Ja, bis er dann wirklich sich verändert hat, erwachsen geworden ist und gesehen hat, ja, was will ich eigentlich? Was heißt es überhaupt, Profi zu sein? Und dann haben wir eigentlich den Fuchs sehr spät erst im Beachvolleyball bekommen. Und das ging dann erst los, als Julius ihn quasi gefragt hat, in sein Trainerumfeld gekommen ist mit Hans, mit Markus Diekmann, damals noch Stefan Hübner sogar. Ja, da ging es mit Fuchsi los. Also sehr, sehr spät eigentlich erst.
Da war es dann zu spät, würde ich sagen, ne? So ein bisschen. Also jetzt nichts gegen Fuchsi, wie gesagt, ich in allen Ehren, ich habe selber mit ihm trainiert, da war es ein bisschen zu spät, halt diese feinmotorischen, technischen Mängel halt rauszuarbeiten, oder? Also das war so mein Gefühl. Das ist so leider.
Also er hätte noch ein paar mehr Jahre gebraucht. Also ich glaube auch nicht mit dem Team, also mit dem Team, mit dem Partner, der ja. Olympiasieger war.
Ja.
Der kann natürlich nicht sagen, ich mache jetzt 2-3 Jahre erstmal bisschen ruhiger und mein Partner muss erstmal alle Grundtechniken lernen. Man hätte sich für das Projekt wahrscheinlich etwas mehr Zeit, also für Sebastian mehr Zeit nehmen müssen. Dann denke ich, wäre aus ihm wahrscheinlich noch besserer Spieler geworden. Ja, wenn man nicht gesagt hätte, er muss da 2016 Olympiagold holen, sondern wir schauen mal, wie weit er sich entwickelt. Und von seinen Voraussetzungen her, weil er am Ende das Mindset hatte und immer noch hat.
Ja, stimmt.
Ja?
Ja. Schaffen ja auch die wenigsten, so das Mindset so zu ändern in der Karriere, muss man auch mal sagen. Aber das ist immer so, das hast du jetzt gerade so, du bist da so drüber gegangen, wie selbstverständlich. Aber für viele da draußen, da müssen wir uns ja immer so ein bisschen runterbrechen. Da musst du uns auch ein bisschen unterbrechen, Dirk, wenn wir hier zu viel selbstverständlichen Nerd-Talk jetzt hier gleich reinhauen. Es gehört, du hast ja so gesagt, es gehört einfach viel dazu und anderes dazu und das ist ja nur die Voraussetzung, die physischen Voraussetzungen sind ja nur eine Komponente und jetzt haben wir gerade so drumherum geredet, was denn die anderen Komponenten sind und also die anderen Komponenten, zum Beispiel Mindset, zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, geisteskrank, ich würde sagen, geisteskrank ist so negativ, du bist einfach besessen von optimierten Profisport und immer wieder jeden Tag 1% besser zu werden und da muss ich auch mal, muss ich aber wirklich sagen, ich habe Phasen in meiner Karriere gehabt und bin jetzt wieder da, wo ich besessen bin von dem Zeug, so, aber Tommy erreicht man nicht, so, was das angeht, das ist nochmal was anderes, so, deswegen würde ich im Nachhinein sogar sagen, ich habe, ja, aber da kommt es gleich, nee, Chronologie, ich sage dazu nichts, aber was braucht es? Es braucht nicht nur Physis, sondern, und jetzt kommen wir, Koordinationsfähigkeit, bla bla bla, den Willen, das Verständnis, die Eigenständigkeit, vor allem Eigenständigkeit, ne? Und Selbstorganisation, Fall. So, das wollte Tommy vorhin sagen, glaube ich zumindest, gut.
100%iger Wille, ja, und arbeiten wollen. Ja.
Tommy ist so ein ehrlicher polnischer Arbeiter.
Ja, natürlich. Also, ohne Arbeit kommst du da nicht an. Und das ist ja so. Du merkst ja gerade, beste Beispiel in Deutschland, ja, die beiden Arbeiter, Julius und Jonas.
Ja? Ja.
Nicht Olympiagold geholt, weil die beide übers Netz springen. Nein, weil die einfach jeden Tag 100% gegeben haben in ihrer gesamten Karriere.
Ja, wenn nämlich so anders, wenn nur über physische und Balltalente oder was auch immer Medaillen verteilt werden würden, dann würden wahrscheinlich Fuchs Windscheif seit 10 Jahren 100 Medaillen gewinnen oder so.
Weil
Fuchs und Windscheif zusammen wären so mein, also von den ursprünglichen Voraussetzungen, was Ball und Physis angeht, wäre das so das Nonplusultra, was ich jetzt gerade so in Deutschland so auf dem Schirm hätte.
Nee.
Weil Stefan Uhmann wahrscheinlich irgendwo tot ist, so, keine Ahnung, aber so in die Richtung, ja.
Ja. Ja, wird ja jetzt auch. Ich meine, gucken wir jetzt mal zu Fretschner-Sova. Da wird meiner Meinung nach genau das darüber entscheiden. A, die Leidenschaft zum Sport und B, die Bereitschaft, wirklich alles reinzustecken. Wenn sie das machen, haben sie, glaube ich, beide, egal ob sie zusammenbleiben oder nicht, eine gute Zukunft im Sport. Und wenn nicht, könnte das auch relativ schnell in eine andere Richtung gehen.
Ja,
muss man, glaube ich, so sagen. Ja, dann kommen wir, glaube ich, zum nächsten Abschnitt. Abschnitt mit Sebastian Dollinger, der, glaube ich, ganz
gut los. Was denn, Alex?
Ist ein guter Freund von mir. Hallo Werner.
Hallo Werner. Der eigentlich ganz gut losging, bloß da kommen wir, glaube ich, also gerade auf der nationalen Tour, lief es ja erstmal, glaube ich, ganz positiv, aber hinten raus, ja, Erfolge blieben vielleicht ein bisschen unter den Erwartungen und da dann die erste Trennung in dem Sinne, wo dann, glaube ich, vielleicht sportlich einfach gesagt wurde, okay, so ging es jetzt auseinander, vielleicht, ja, dann so ein bisschen signalwirkend auch für die nächste Zeit, wo du dann immer wieder dich durchgekämpft hast, immer mal wieder hier und da mit einem anderen Partner wieder neu gestartet hast, aber nie so richtig final mit einem Partner angekommen bist, genau das zu machen, was du eigentlich forderst in dem Sport, oder?
Ja, mit Sebastian, muss ich sagen, hatte ich meine ersten Erfahrungen dann im Männerbereich auf der World Tour. Wir waren da wirklich so, zu dem Zeitpunkt gab es ja, also mussten wir uns durch die Kandikota kämpfen. Deshalb waren wir so dieses Team 4, 5, was da jedes Mal ja entweder es geschafft hat oder nicht. Das war wirklich ein harter Kampf. Und ja, jetzt geht das erste Bier auf.
Nein, das zweite, muss man dazu sagen.
Ist okay,
das
ist zweite fair, Bier. Ist fair.
Ja, deshalb war es da schwer für uns anzukommen. Also gar nicht, weil wir schlecht waren. Wir haben international dann auch durchaus Spiele gewonnen, aber weil national es schwer war, überhaupt sich reinzuspielen. Ja, die anderen, also die ersten drei waren auf jeden Fall besser und mit Team 4 mussten wir uns jedes Mal battlen und dann haben wir manchmal in Kürzungen gezogen und ja, dann war es eigentlich jedes Mal ja ein harter Kampf, überhaupt in die Turniere zu kommen.
Wer war damals Team 4?
Misha mit, gute Frage. Na, aber
Misha nicht mit Reckermann gespielt zu der Zeit? Boah, schwierig. Das ist schon mit 10 Jahre
ja,
her.
Auch, einfach. Ja. Also okay. Die haben nur 2 Jahre zusammen gespielt, Misha und Jonas.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall große Namen. So ein Reckermann.
Es kann sogar Kai mit Uhmann gewesen sein. Also
Matisik Uhmann, Erdmann, Windscheif, diese Teams.
Alle Erdmann, Windscheif waren da noch zu jung. Ja, genau. Die kamen erst so am Ende der Dollinger-Kaschmarek-Karriere.
Bei Dollinger-Kaschmarek kann ich die erste
vielleicht bin ich auch so ein kleines bisschen dran schuld, dass die beiden sich irgendwann dann wieder getrennt haben. Ich wurde 2007.
Ja, dann Essen, hau mal raus.
2007 Essen. Ich als Essener Jung mit Dennis Berken damals als Vollblut-Alkoholiker und fettleibiger Junge mit 18 auf meinem Essener Kennedyplatz. Damals Finale gegen Kaczmarek Dollinger. Mein Gott, habe ich dem Tommy die kurzen Shots da zurückgeschmissen, weil der Dollinger nicht zuspielen konnte. Mein Gott, ey, hing der immer unter dem Ball und hat da die Dinger in meinem Block.
Da waren wir noch ein Interimsduo. In dem Jahr haben wir
Ist mir egal.
Dennoch tat es weh, gegen so einen Dicken zu verlieren.
So einen Dicken und so einen Vollproleten wie Dennis Berken. Ja, direkt bevor das Team überhaupt existiert ist, habe ich da direkt mal die erste Pfeilspitze reingejagt damals. Boah, ich war wirklich fett. Wirklich, muss man echt mal
zu sagen. Wie viel Kilo waren das?
126.
Ja. Das ist eine Ansage.
Ja, das können wir mal. Ich habe noch so Bilder. Die schießen wir mal hoch auf Instagram.
Wirklich nicht wiederzuerkennen, der Junge.
Ja. Damals war er noch hübsch und gut aussehend mittlerweile. Nee, das war eine schöne Zeit. Das wollte ich nur mal sagen. 2007. Ich wollte nochmal das Jahr sagen, wo wir ungefähr gerade angekommen sind. In der Chronologie des Dickfunk. Ja?
Also, wie gesagt, Sebastian und ich haben unsere ersten Erfahrungen auf der World Tour gemacht im Männerbereich. Wir haben national viele Turniere auch gewonnen. Wir haben ja dann 2 Jahre zusammengespielt, aber dieser nächste Step funktionierte auch dann nicht mehr. Ich muss auch sagen, ich zu dem Zeitpunkt, oder wir beide als Team, ja, vielleicht war dann der Drops irgendwann gelutscht. Ja, ich war ja auch. Ich
sag mal, Tommy war auch eine Heißkiste.
Ja, viel zu sehr. Also, deshalb also hat
schon das am Ende nicht mehr, mal gekracht.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte wahrscheinlich wieder zu viel von der einen Seite und Sebastian half jetzt auch nichts die ganze Zeit irgendwie, dass jemand ihm sagt, dass er nicht zuspielen kann. Ja, also selten hilfreich sowas,
Ist das so?
Ja.
Svenny, was hast du denn dazu da hinten aus der zweiten Reihe? Nein, alles gut. War nur ein Spaß. Der hat nicht zugehört. Der sitzt da. An Tinder, so. Nein, war nur ein Spaß.
Also dahingehend brauchte ich ja auch noch ein bisschen erwachsen zu werden, muss man sagen. Also da hat sich mein Mindset ja schon noch ein bisschen dann geändert, was die Richtung zum Partner geht.
Ja. Und wie sagt man da mal so schön, beidseitig getrennt? Oder war es dann doch vielleicht eine Entscheidung, die von oben kam oder einseitig kam?
Nee, überhaupt nicht. Also man muss auch sagen, Sebastian war zu dem Zeitpunkt jetzt auch kein Verbandsliebling wie ich, weil er auch, muss man sagen, ein harter Arbeiter war, und da war es wirklich beidseitig. Ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt das Angebot, dann mit Stefan Windscheif zu spielen. Das war natürlich super lukrativ, weil die beide auch so interimsmäßig auch 1-2 Turniere gespielt haben, auch sehr gut gespielt haben, sogar eine Medaille auf der World Tour. Heißt, die hatten sehr, sehr viele Punkte. Und dann ging das auch, er hatte eine sehr, sehr gute Option. Und bei beiden war, glaube ich, dann nach 2 Jahren so ein bisschen auch die Luft raus. Also wo wir eigentlich mehr genervt voneinander waren, als dass irgendein der nächste Step kommen kann.
Ja. Was meinst du, woran es liegt im Nachhinein, wenn du jetzt da zurückguckst? Du hast es gerade schon gesagt, Verbandsliebling mit Sicherheit nicht, dass da immer der Status Einzelkämpfer so ein bisschen da geblieben ist und irgendwie nie da die Unterstützung kam oder was auch immer du dich da reingespielt hast ins Auge und in die Aufmerksamkeit des Verbands?
Also ganz ehrlich, da fehlt ein Trainer. Ja, wir waren damals alleine unterwegs und ich als Anfang 20-Jähriger, natürlich in vielen Sachen, was ich so gesagt habe, Zuspiel meckern, keine Ahnung was, das musste erstmal einer austreiben. Ja, wenn du niemanden hast, der da irgendwie von oben mal drauf guckt und das moderieren kann, und auch die Probleme irgendwie angehen kann des Teams, wie soll das funktionieren? 2 Anfang 20-Jährige sehen sich jeden Tag, trainieren zusammen, sind Profis, reisen die ganze Zeit um die Welt. Das Blöde an unserem Sport ist ja, dass wir meistens mit einer Niederlage aus dem Turnier gehen. Ja, heißt, du hast eigentlich immer in Anführungsstrichen ein schlechtes Gefühl und das ohne Trainer zu meistern, keine Chance.
Das ist eigentlich pervers, wenn man drüber nachdenkt.
Siehst du auch ganz
ehrlich, unser Sport ist komplett geisteskrank, was das angeht. Ist es so?
Ja, schau dir jetzt einfach mal bestes Beispiel, damit es vielleicht andere auch greifen können. So war Fretschner. Die waren jetzt 6-7 Wochen ohne Trainer unterwegs auf der ganzen Welt. Was passiert? Am Ende, an Kühlungsbohren hat man gemunkelt, dass sie sich fast umbringen.
Ja, ist auch so. Ja, ich habe die in Zinnowitz, glaube ich, Zinnowitz war das, da waren wir auch, da haben wir die gesehen, da sind die auch irgendwie als 5. oder 9. oder so weiter ausgeschieden, haben echt schlecht gespielt und waren wirklich aufgebraucht, weil die einfach keinen hatten, der da mal ein bisschen Ruhe reingebracht hat.
Wie
gesagt, und das ist denen nicht übel, da kann man denen keinen Vorwurf machen.
Nein, überhaupt nicht, das passiert. Also es ist ja, wie gesagt, mit deinem Partner zu Hause, viel zu viel Zeit verbringen mit Freunden, und vor allen Dingen, wenn man dann eine geschäftliche Beziehung hat, weil das ist Profisport, da geht man sich auch auf den Keks. Und wenn da kein Trainer dabei ist, ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt.
Also entweder jüngere Spieler mit älteren Partnern zusammenpacken oder einen besseren Betreuungsstatus in Deutschland erreichen.
Am besten beides sogar.
Am besten beides, aber um es überhaupt irgendwie möglich zu machen, um das mal so offen, um das mal zusammenzufassen. Finde ich nämlich ein wichtiger Punkt für alle da draußen auch. Ja. Vor allem für alle vielleicht, die was zu sagen haben. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen.
Ja, könnte eventuell eine gute Idee sein.
Ja, könnte.
Ja, und sagen. Solange jetzt hier Abschnitt Stefan Schneider mir keiner reingrätschen will, würde ich eigentlich fast langsam schon zu eurer ersten Begegnung.
Nee, Stefan Schneider und Tommy waren richtig witzig.
Zusammen. Ja,
nochmal was raus. Das war überragend. Ey, die haben so dieses Selbst. Stefan Schneider, guter Hallenspieler, und ihr wart irgendwie Buddies, ne? Also ihr seid ja eigentlich, seid ihr Buddies durch und durch.
Auf jeden Fall.
Zusammen Volleyball gespielt, aber auf dem Feld war Tommy da wirklich immer wieder eine Heißkiste. Und Stefan Schneider war echt ein ungeschickter Beachvolleyballer, muss man mal sagen. Er hatte physisch gute Voraussetzungen. Aber er war wirklich ungeschickt. Er hat einen Fehler zur falschen Sekunde gemacht. Er hat dann mal wieder ein Zuspiel rausgepfiffen gekriegt, obwohl er dann einfach nur hätte irgendwo hinbaggern müssen und Tommy hätten gemacht. Das war schon echt, das war witzig anzusehen. Also zu der Zeit, wo ich damals ja noch im Hobbysport war, war das schon Spaß gemacht, dazu zu gucken. Das hat schon echt Laune bereitet. Das
war noch die Hitzkopfzeit von mir, ja.
Wann haben die denn aufgehört eigentlich, die Hitzkopfzeiten, Tommy?
Kommen wir jetzt zu.
Ja, dann reden wir doch drüber. Ich lese jetzt hier in dem wunderschönen Wikipedia-Artikel das erste Mal 2011 bis 2012 Kaczmarek Walkenhorst. Ja, und erste Frage, wie kamst du überhaupt dazu? Wie habt ihr euch zusammengefunden?
Da muss ich jetzt eigentlich antworten, oder? Muss ich antworten?
Kannst du, ja.
Ja, ich war ja während meiner Ausbildung, die dann 7. Januar 2011 war es, glaube ich, habe ich meine mündliche Prüfung als Bankkaufmann abgelegt. Und vorher war ich halt die ganze Zeit bei diesen Jugendhöhepunkten, U21, U23, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so, bin da ja auch Europameister geworden und habe da mehr oder weniger, also ich habe mir damals den Urlaub genommen mit der Bedingung, dass ich danach einen Bundeswehrplatz kriege von der Sportfördergruppe, habe das mit Jörg Amann abgesprochen und er meinte, ja, dann kommst du aber auch zu mir an den Stützpunkt, und dann war es eigentlich relativ, war das ganz kurzer, also für mich zumindest ein kurzer Prozess. Ich glaube, ihr habt da wahrscheinlich länger drüber gesprochen, aber für mich war es so, Jörg hat mir gesagt, okay, du kommst jetzt runter nach Stuttgart, dann kriegst du den Bundeswehrplatz ab September und du spielst mit Thomas Kaczmarek. Und für mich war so, ich habe meinen Vater angerufen, also ja, dann mach doch, hast du jetzt eine Ausbildung fertig und dann go. So war der Entscheidungsprozess bei mir. Ging relativ zügig. So, ja.
War ja, damals länger. Jörg Amann und ich überlegt, wer der beste Partner für mich sein könnte, und Alex war trotz seines Rufs damals ein Rohdiamant,
völlig zu
was recht, Profisport angeht. Und dann haben wir es versucht und er kam ja wirklich tatsächlich, und ja, dann haben wir es mal zusammen angegangen.
Klingt richtig euphorisch von Tommy, ne?
Ja, der Beginn war grandios.
Ich weiß noch, wir sind in der Woche, warte mal, am Anfang war gut, erste Trainingseinheit, ich dachte, ich komme da hin, mache ein bisschen erste Trainings, erstmal spielnah. Wir hatten noch so einen finnischen Trainer, wie hieß der?
Petri,
genau, der meinte so, jetzt haben wir endlich hier vier Jungs, da haben wir, glaube ich, Armin Dollinger und Malte Stiel oder so. Und dann haben wir direkt irgendwie ganz spielnah gespielt und so. Und Tommy hatte gefühlt eine Dauererektion, weil er endlich einen hatte, der zuspielen kann.
Das war richtig geil. Und dann kam die Aussage so, endlich kann ich mal so einen Ball angreifen. Und ich dachte so, okay, alles klar.
Läuft. Das weiß ich noch. Ansonsten kann ich mich an die Zeit, an die erste Zeit, muss ich zugeben, nicht mehr so erinnern. Wir hatten uns schon auch oft in den Haaren. Weil da war das erste Mal, dass da auch wirklich eine, auch, wie soll man das sagen, einen penetranten, gleichgültigen Penner neben dir hattest, der halt deiner hitzige Art, ich konnte damals überhaupt nicht begreifen, was du von mir willst, muss ich mal ehrlich sagen. Ich wusste überhaupt nicht, Tommy war Profisportler und ich war Vollalkoholiker, der zufällig Talent hatte, am Ball und groß war. So muss man halt einfach mal sagen. So mehr Vollalkoholiker klingt immer so hart, aber ich war schon auf dem falschen, also Leistungssport war es ganz und gar nicht.
Ja, man hat eigentlich zwei Extreme zusammengepackt. Der eine ganz links Richtung Leistungssport, der andere ganz rechts. Ja. Und dann schaut mal, wie das funktioniert.
Ja, aber beide konnten irgendwie zocken.
Ja, das war, Volleyballer waren wir ja gut, aber
ja, da waren viele.
Da gab es einige Hahnkämpfe erstmal zu Beginn der Partnerschaft.
Ja, aber darf man dann behaupten, dass Tomasz Kaczmarek Alex Walkenhorst in den Profisport so ein bisschen gebracht hat?
Versaut hat er mich, ne? Nein. Nee, hat er, ohne Spaß. Also im Nachhinein habe ich jetzt, also hätte ich, das Problem ist, würdest du mich das so random fragen, so vor einem Jahr oder so, hätte ich da wahrscheinlich nicht so drüber nachgedacht. Würde ich zuerst Dennis Berken nennen, glaube ich, der so ein bisschen mein Ziehvater war, der mich überhaupt dahin gebracht hat, auf höheren Herrenturnieren zu spielen, weil er als älterer Partner gesagt hat, spiel mit mir. Aber eigentlich war es Tommy, er ist schon recht. Ja. Also 100%. Ist so.
Tommy nickt nur. Denkt sich, ja.
Ist ja wieder.
War eine harte Arbeit mit dem Mann.
Kleine wieder. Und die Dauererektion.
Ja,
Sinja, mach dir keine Sorgen, alles gut.
Ja, Sinja Tillmann übrigens auch im Raum, haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, oder?
Doch, die hat doch gerade Sven die Tür aufgemacht.
Ach ja, stimmt.
Habe ich gesagt.
Ja, kommt später vielleicht auch noch was, Mike, weil ich glaube, eine Hörerfrage, da musst du vielleicht auch nochmal Aussage zu tätigen. Ja gut, dann hört sich das ja alles so ein bisschen an wie gesucht und gefunden, und ich meine, ihr hattet ja auch international einige Erfolge, die vielleicht später auch noch für ein, zwei Storys gut sind oder auch nicht.
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden, ja.
Bloß dann müssen wir halt ja wieder was, dann doch nur ein kürzerer Abschnitt. Also ja, ich weiß nicht, wollen wir vorspulen, wollen wir zum Ende kommen, wie es geendet hat, woran es lag. Ihr habt später nochmal zueinander gefunden und hattet dann ja auch weitere Pläne eigentlich.
Also das Ende war ja, muss man sagen, unfreiwillig.
Ja, komplett unfreiwillig. Es war ein Einladungsturnier. So, so ein bisschen so die Story auch, ich verletze mich dieses Jahr hier auf Norderney beim vermeintlich unwichtigsten Turnier unserer Saison. Und wir hatten ein Einladungsturnier in Rottenburg, das war damals ganz cool, von so einem Sponsorenpool aufgemacht. War auch ein geiles Event. Tommy hat ja auch jahrelang in Rottenburg gewohnt. Und ich glaube, da war das erste Gruppenspiel oder so.
Ja.
Wir haben gegen Dollinger Stiel gespielt. Erster Satz bei 5-2 für uns oder so. Ich glaube, Armin will einen Line-Shot über mich drüber spielen. Tommy sieht das, weil er den auswendig kannte, rennt Richtung Position 1. Ich tusche den aber, weil ich ihn auch auswendig kannte, wieder zurück Richtung 6. Tommy will umdrehen, ich drehe mich um. Das Knie hängt auf der 1 und er liegt auf der 6. Und dann, also mir war sehr schnell klar, dass da ziemlich viel kaputt ist, muss ich sagen. Ich weiß auch immer noch, also ich weiß aus der Zeit wirklich vieles auch nicht mehr, weil ich das irgendwie verdrängen kann, aber das weiß ich noch, wie, das war wie ein Schockmoment. Also das war, ich habe mir jetzt auch bewusst Ernies Video zum Beispiel nicht angeguckt, als der umgeknickt ist, aber da komme ich, ich habe mich umgedreht, weil ich, also ja klar, weil ich dachte, den hat er ja auf jeden Fall, hat er auch eigentlich, aber dann ist das Bein einfach auf A1 stehen geblieben und da sah wirklich, wirklich hässlich aus.
Ja, die übelste Verletzung, ja, Knie verdreht, ja, Knie.
Das ist jetzt schon, das war deine übelste, ja, ne?
Ja, ja.
Ja, krass, okay.
Knie verdreht, Kniescheibe raus, Knorpel komplett abgetrennt. Ja.
Oha.
Oha.
Ja, die Kniescheibe hing da so auf Halbmast, ne?
Ja, ja.
Dann naja, fuck, ey, da hab ich hab einmal hingeguckt, bin weggegangen und am Ende kamen noch Leute und meinten, Alex, wie hast du dich denn da verletzt? Ich sag, ich hätte ihm sonst ins Gesicht gebrochen, weil das so eklig aussah. Da weiß ich noch, da war echt so, ich konnte da nicht hingucken, war wirklich kacke.
Ja, das war ein großer Knicks, muss ich auch sagen, dann in, ja, der erste große Knicks in der Karriere, ja, weil Alex und ich ja wirklich peu à peu besser wurden. Wir haben internationale Turniere gewonnen. Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt ja, neben den, also da Julius Jonas, Klemper, Koreng, wir waren galt als Geheimfavorit.
Ja, und so
ja genau, ja, also aber, so, ja, so in Timmendorf da auch einen rauszuhauen, ja, weil wir auch einige von denen auch geschlagen haben in der Saison. Und ja, man hat sich schon irgendwas erhofft, weil wir in dem Jahr wirklich gut waren, ja. Ja, und dann kam leider ich Alex Treppe, muss man da sagen, weiterhin nach oben. Ja. Aber für mich ging es erstmal ganz schön runter in Keller erstmal.
In Keller, aber wurde dich natürlich, und da kommen wir auch wieder Thema Mindset und Professionalität. Ich glaube, wir haben mit Ernie natürlich in einer Episode schon drüber gesprochen. Ja, man davon ausgehen kann, dass du dann aber auch wieder alles getan hast, um dich wieder zurückzukämpfen, was du ja auch gemacht hast. Da werden wir gleich drauf kommen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja so, jeder, der schon mal eine Verletzung hatte, weiß, dass das etwas mit dir macht. Ja, wenn man mir jetzt vorher gesagt hat, ich habe immer 100% gegeben, danach gibst du noch mehr. Alles wird noch bewusster, du versuchst Fehler auszumerzen, ja, dir wird alles klarer, was du wirklich willst, du kommst wirklich, also kannst wirklich gestärkt zurückkommen, ja, und das war ja dann mein Ziel. Ich muss auch sagen, ich wurde dann, ja, wirklich aufgenommen, dann in meinem Wunschumfeld, ja, hätte sogar mit Sebastian Fuchs zu dem Zeitpunkt spielen sollen, unter Hans Vogt, ja, Markus Diekmann und allen, um dann danach Sebastian Fuchs Julius zu übergeben, ja, nee, so war auch der Plan, ja, also für mich.
Oh, eigentlich ein ganz geiler Plan.
Ja, oder? Super, ja. Ja, vor allen Dingen, weil ich dann in mein, ja, Traumumfeld gekommen bin. Gut, dass dann Jonas frühzeitig seine Karriere beendet hat und Sebastian dann sofort mit Julius spielen konnte, ja, war natürlich dann bitter für mich. Änderte nichts daran, dass ich weiterhin Teil dieses Teams war und weiterhin, ja, von Hans, Markus lernen konnte.
Ja, das muss ich sagen, ist auch so eine, das ist so eine Phase, wo wir uns, also wo wir uns nicht so oft gesehen haben. Da war ich mit Windscheib und so dann unterwegs, ne? Da war so eine Phase, wo ich dann, ja, da haben wir echt. Ja, weil ihr auch einfach, du hast ja nicht so viele Turniere gespielt. Wir waren ja auf den Grand Slams unterwegs dann, ne? Und da war dann auch immer voll. Also die Turniere waren immer voll besetzt und dann, ja.
Ja, kurzfristig gab es ja natürlich auch keinen Partner für mich. Muss ich gucken, ja, wo bleibe ich neben meiner Reha? Ich war körperlich natürlich noch nicht so weit, um mitspielen zu können. Deshalb hier nochmal Shoutout an Ernie. Nimm dir genügend Zeit, ja. Ich
bitte.
Auch wenn die Ärzte sagen, du kannst spielen, ja, könntest du.
Ein bisschen
du
mehr Zeit als nach der Beach-Saison, in die Halle zu gehen zum Beispiel vielleicht.
Ja, aber ich habe dann international nur spielen können, als zum Beispiel dann Julius nicht gespielt hat, um dann mit Fuchs zum Beispiel einige Turniere zu spielen. Ansonsten habe ich da zum Beispiel den jungen Betze ausgegraben.
Stimmt, ey, du hast da richtig rumgehurt. Ja, ist echt so, ne? Ist echt krass. Ja, stimmt. Ja.
So den kurzen Versuch, dann Uman nochmal zu holen, den
zu reanimieren. Ja, den lassen wir, den streichen wir mal.
Ja. Ja, und dann zurückgefunden zu einem Sebastian Fuchs, der, glaube ich, froh war, vielleicht auch nicht mehr mit Julius Brink zusammenspielen zu müssen, ja. Weiß ich nicht. Und ja, war ja eigentlich auch eine erfolgreiche Zeit. Das erste Mal Vizekusengate, weil wir haben ja drei deutsche Vizemeister im Raum.
Fünf deutsche Vizemeister-Titel. Ja. Fünf verschiedene, ja. Aber wir haben nie Deutscher Meister. Ja,
aber haben wir, glaube ich, schon etabliert, zusammen zumindest Svenny, Alex und ich, dass Tommy am dichtesten dran war.
Mit definitiv. Abstand, Alter.
Mit Abstand dichtesten dran. 2016 in drei Sätzen, 2014 weiß ich gar nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist. Aber 2000, können wir ja direkt nochmal drüber reden.
2014 weiß ich doch ganz, also ja. 2016 war, das, so knapp war ich auch schon mal dran.
Ja, war knapp, drei Sätze, war ärgerlich, weil hätte ich Ticken besser gespielt.
Stimmt, ja, die du hast ein, zwei Mal öfter auf dem Kopf geblieben,
also
vielleicht.
Das ist so, ja, das war natürlich dann auch ärgerlich, weil zu dem Zeitpunkt, ja, also Böckermann Flügen waren schlagbar, waren zwar auch das beste Turnier, dann ist okay, haben sie sich verdient, aber hätte ich einen Ticken besser gespielt, hätten Joni und ich
eine Chance können. Gehabt, auf jeden Fall, ja. Hättet ihr uns im Halbfinale gewinnen lassen, mich und Kai, dann hätten wir das Ding wahrscheinlich gewuppt, würde ich
sagen. Ach komm, jetzt mit so einer Scheiße hier.
Also bin ich ziemlich sicher, wir hätten in der Saison zweimal gegen die gewonnen.
Ach komm, das war doch so ein schönes Spiel. Da hat da jeder drauf gewartet.
Ja, das
Kai gegen Joni, das erste Mal gegeneinander.
War richtig geil.
Ja, und beide noch Kapitän und müssen noch zur Wahl. Und,
war schön, also. Ja,
war super. Für uns, also für Tommy war es, glaube ich, eine angenehme. Für mich war es mit Kai da schon echt. Der hatte da wirklich alle Lampen an. Also nicht besoffen, sondern der war wirklich völlig wild durcheinander. Der wollte da irgendwie beweisen und hinbeweisen und zurückbeweisen, was weiß ich. Also ganz, ganz wild. Das war also hochintelligenter Typ, aber da hat er sich echt ein bisschen verloren in dem Spiel, muss man ganz sagen. Und Tommy hat immer wieder in die freie Feldhälfte geschubst.
Ein, zwei Geschichten vielleicht aus dem Nähkästchen, so ein bisschen Trash-Talk, was auch immer was da.
Ja, ich glaube, das Spiel gibt es immer noch, kann man zuhören.
Kann man
was
zuhören.
Da so in dem Smart,
ich glaube, dritter Satz
abging.
Anfang oder sowas. Alex, das ist zu wenig, das muss mehr. Und ich glaube, davor waren einfach nur drei Annahmefehler von Kai oder so. Nicht so ich saß da, glaube ich, auch in dem Moment daneben und dachte so. Ja, gut.
Aber das war ein schönes Spiel.
Du hast drei Dinger an Pfosten gebaggert, Alter.
Das sind so die schönen Geschichten des Sports. Jeder wollte dieses Spiel und sie haben es bekommen.
Wir waren hautnah dran, hautnah. Ja.
Ja, das sind also Hausaufgaben für mich und auch für all unsere Hörer, das Spiel nochmal nachzugucken, wenn es scheinbar auf
YouTube
noch verfügbar ist.
Halbfinale 2016 Deutsche Meisterschaft, Erdmann Kaczmarek gegen Matisik Walkenhorst. Ja, das zumindest die Smart-Auszeiten von Kai und mir, die sollte man sich geben. Die waren schon echt, die waren schon echt interessant, ja.
Ja, und was war jetzt 2014 los?
Boah. Ja.
Wir siehst du die Halsschlagader? Ich kann da nicht drüber reden.
Also ich glaube, das ist bestimmt so der bitterste Moment meiner Karriere, muss ich sagen.
Neben
so,
den Verletzungen, ja.
Ja, also einige schlaflose Nächte habe ich immer noch. Kam da so ein von da hinten. Nein. Man muss sagen, zu dem
Soll
Zeitpunkt...
Soll ich erzählen, damit du nicht...
alles okay. Komm. Zu dem Zeitpunkt Kai und Joni mit Abstand das beste deutsche Team. Wir haben es ins Finale geschafft und wir hatten sie... Wir hatten mehr als am Rande einer Niederlage. Wir hatten Matchbälle, wir hatten sogar Matchball aus der eigenen Annahme, aus einer guten Situation und machen es nicht. Und das ist...
Fuchsi hat halb gar, weil er Angst hatte, einfach nur irgendwie Richtung 6 auf die Abwehr geschlagen, muss man mal dazu sagen.
Kein Kommentar.
Ja, das war schon bitter. Das muss man ganz klar sagen. Also es war wirklich eine... Und das ist das, was Tommy erzählt, die will den... Man zieht ja jetzt Fuchsi nicht durch den Dreck. Wenn er mit ihm drüber spricht, sagt er selber, Mann, ich war so eine Muschi in dem Moment. Aber das ist halt, Tommy hätte nicht so einen Ball gespielt. Tommy hätte vielleicht mit Macht 1000 im Block gekachelt, okay. Mhm. Oder Tommy wäre hochgegangen, hätte den Schlag lange gewahrt und Kai wäre eh nicht los. Mann, Kai läuft ja auch nicht los. Dann hättest du das Ding in die freie Feldhälfte geschubst, dann wärst du deutscher Meister gewesen. So können wir immer noch sagen, wir werden nie deutscher Meister.
Und das Klischee stimmt wahrscheinlich wirklich. Wie oft denkt man so in dem Moment vielleicht nochmal ganz gerne zurück?
Sehr häufig. Also du kannst wahrscheinlich alle Top-Sportler fragen, ja, frag doch mal Schwein hier und keine Ahnung was. Ja,
ja, wenn die nicht Weltmeister geworden wären oder so.
Ja, ja. Ja. Oder das Finale daheim verloren.
Ja, oh, ja, stimmt.
Ja. Solche Geschichten, ja. Und natürlich trauerst du dann dem Moment hinterher, weil das ist so ein Titel, ja, ich weiß nicht, ob ich dann meinen inneren Frieden gefunden hätte, aber
du
Deutscher
nie,
Meister,
Alter.
Nee, aber Deutscher Meister, ja, das ist schon schön. Und so, wenn du so dicht dran bist, ja, dann ärgert dich das. Hätten wir 2-0 verloren, dann hätte ich gesagt, Zweiter, mega geil, alles in Ordnung. Aber nicht, wenn du wirklich eigentlich der Gewinner bist. Ja? Aber auch krass, dass die anderen das dann gewinnen, muss man auch sagen.
Ja, also Hut ab. Der Kai hat ja auch, muss man dazu sagen, Kai hat das Ding ja auch kläglichst eigentlich Richtung Bande abgewehrt. Joni rennt hin, spielt den Ball wirklich gut zu und Kai nagelt den auch Vollgas auf 3 Meter an Fuchsi vorbei. Also das war auch ein richtig geiles Break bei 14 Bande.
Ja. So löst man auch so eine Situation.
Ja, das war krass. Ja. Und dann war eigentlich auch klar, dass er das Spiel nicht mehr gewinnt. Also dann war,
ja, das war schon ein großer Stachel. Ja. Weil wir hatten zwar noch ein, zwei Mal Matchbälle, glaube ich, dann aus dem Aufschlag, aber...
Nee, da war klar, dass ihr verliert, muss ich schon sagen.
Ja, ich glaube, das saß dann zu tief.
Themawechsel, der fängt ja an zu weinen hier. Ja,
Themawechsel, aber das nächste Thema wird, glaube ich, nicht schön. Besser. Weil jetzt kommen wir zum nächsten großen Hallengate, weil nach der erfolgreichen und auch guten Zeit mit Fuchsi gab es dann ja scheinbar Gespräche bei euch.
Überspringst ein Jahr, glaube ich, jetzt. Ich tippe, du überspringst ein Jahr. Wenn du jetzt mit dem Hallengate anfängst, musst du vorher mit dem Sprintgate anfangen.
Oh, ja. Es gab ja noch eine Verletzung.
Ja. Oh. Der Tommy hat sich im Jahr davor noch die Wade zerschossen. Also
Muskelabriss.
Muskelabriss, linke oder rechte Wade?
Rechts.
Rechts, ja, ja.
Hm? Muskelabriss. Hm. Also kein Muskelfaserriss, kein Muskelbündelriss. Der Muskel ist gerissen,
komplett weg. Das ist schön in der Vorbereitung. Ich glaube, wir haben angefangen zu trainieren und dann 2 Wochen später kam er an und meinte, ich habe irgendwann in der Wade und dann war durch. So. Das Thema. 2015 war das, ne? November 2015?
16.
November 2016? Ja. Irgendwie so was. Ja. Durch. Also. Ja, komplett. Richtig, richtig behindert. Das war in der ersten Vorbereitung. Ja. Und dann habe ich in dem Jahr dann richtig rumgehurt, ne? Ja. Bin ich nicht in dem Jahr, als du dann mit dem Muskel, genau, dann bist du 2016? Bist du doch deutscher Vizemeister geworden.
Ja. Und da hatte ich die OP schon. Das war meine erste Verletzung.
Ja, aber wir wollten doch 2016 schon zusammenspielen. Nee, warte.
Also Anfang 2016.
Geil, wie die alt erste OP.
Ende 2016, Achillessehne.
Ah ja, stimmt. Ja, genau.
Ende also 2016. Zwei große OPs, dann stimmt. 2016.
Mhm. Ja, und dann Ende 2016 die Achillessehne. Und ich glaube, 2016 habe ich es dann auch geschafft, irgendwie dann habe ich es geschafft, dann irgendwie 10 Partner zu haben oder so. Das war 2016, ja. Stark. Aber 10 verschiedene in einem Jahr.
Was mir auffällt, alle schweren Verletzungen irgendwie.
Immer mit mir zu tun.
Alex.
Ja, wahrscheinlich ein Muster zu sein.
Ja.
Ja, mein Körper wehrt sich gegen diesen Mann.
Ja, verstehe. Völlig zu Recht. Ja. 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 Ja, 2016, Achillessehne.
Achillessehne. Und da müssen wir, das ist das Hallengate. Und da muss man eigentlich direkt fragen, weil man liest es halt jetzt einfach so als neutraler Betrachter und fragt sich, was zur Hölle habt ihr zwei Idioten in der Oberliga bei Bottrop da gemacht?
Ich war Trainer.
So, ja, du warst Trainer meinetwegen, wir haben eben schon ein bisschen drüber geredet. Aber klar, man kann jetzt sagen, man hat sich ein bisschen fit gehalten, ansonsten war es vielleicht eher ein Freundschaftsdienst oder man wollte ein bisschen den Winter überbrücken und ein bisschen Spaß haben zusammen. Aber ja, man kann es im Internet nachlesen, dann scheinbar bei einer Aktion, wo du dich vom Netz gerade löst und eigentlich Richtung Angriff willst, dann kracht es auf einmal nach Achillessehne. Ja, und ich glaube, den Moment, den will man gar nicht miterleben, weil auch für die, die daneben standen, ist das keine schöne Geschichte. Ich habe das auch schon mal erleben dürfen, wie sich jemand im Umkreis von mir die Achillessehne gerissen hat. Das ist ein unschönes Geräusch und das ist...
Nee, war es in dem Moment nicht.
War es gar nicht?
Ich habe es nicht gehört, ich stand wirklich am nächsten dran, ich habe es nicht gehört. Du hast es gehört.
Also ich habe es gehört und das spürst du auch, vor allem, weil ich in dem gleichen Jahr ein ähnliches Gefühl in der Wade hatte und jetzt war es weiter unten und ein ganz anderer Ruck. Und die erste Intention ist, du drehst dich um, weil du denkst, du bist irgendwo gegengerannt oder irgendeiner hat dir was in die Wade geworfen.
Das Witzige ist, das war wirklich auf Position 4 und er löst sich und ich stehe als Trainer so am Rand, oder ich war halt an 1-2 Meter weg oder ich saß an der Bank oder so, stand wirklich weit weg und Tommy will so antreten. Macht sie den ersten Schritt, lässt sich fallen, dreht sich dabei um, sitzt auf dem Po, guckt nach hinten und als er dann gesehen hat, dass ich nicht irgendwie, du hast wahrscheinlich gedacht, du hast dich irgendwie bei mir im Fuß verfangen oder sonstiges,
ja, natürlich.
Weil ich da stand, als er gesehen hat, dass ich da nicht stand, habe ich so in der Millisekunde war ihm so, glaube ich, klar, okay, dann ist was kaputt und ich bin dann hingegangen, habe dieses Bein hochgehoben. Alter, sieht das eklig aus, wenn die Achillessehne dann nicht mehr da ist. Und ich habe noch versucht, da gute Miene zum bösen Spiel zu sagen, ist nicht so schlimm. Fass da so dran, denkst du, scheiße, die ist einfach hochgerutscht bis unter das Knie gefühlt. Das war richtig eklig, wirklich.
Das war richtig eklig. Ein kleines bisschen.
Ja. Nee, wirklich. Das war echt, das war krass.
Dann direkt wieder da die Frage, Thema Oberliga, Thema Halle. Wie oft denkt man an so einen Moment zurück und denkt sich, Mensch, hätte ich die Scheiße doch einfach mal gelassen?
Ja, selbstverständlich. Ja,
am Ende ist man immer schlauer.
Ja, natürlich, aber es ist ja...
Wenn du überlegst, dass, mein Karriereende im Beachvolleyball.
Traurig, wirklich traurig. Wie lange hat das gedauert? Ich meine, man kann ein Interview nachlesen bei unseren treuen Kollegen von beachvolleyball.de. Das war, glaube ich, irgendwann dann Anfang 2017. Ich weiß nicht, wie lange nach der Verletzung es war, wo du dann schon, da warst du, glaube ich, noch ein bisschen am Überlegen, am Hadern. Da stand das Karriereende noch nicht final fest. Wie lange hat es für dich gedauert, im Kopf wirklich festzustellen, das macht jetzt für mich in meinem Alter vielleicht oder jetzt in der Lebensphase oder was auch immer, macht es einfach keinen Sinn mehr, nochmal den leidigen Weg zu gehen. Ich meine, man kriegt es in der NBA mit, kriegt es überall mit. Gibt viele Leute, die sich in deinem Alter schon mal die Achillessehne gerissen haben und dann den langen Weg gegangen sind. entweder zurückgekommen sind, das sind die allerwenigsten, muss man auch mal dazu sagen, das sind vielleicht die glorreichen, glücklichen 10%, der Rest kommt irgendwie wieder und ist halt nur noch ein Hauch von seiner selbst und gerade im Beachvolleyballsport vielleicht auch nicht als der allergrößte Abwehrspieler, ist das dann vielleicht auch nicht die beste Idee, also wie lange hat das in deinem Kopf gedauert, bis du dich wirklich entschieden hattest, das war's?
Es kam relativ früh, weil Achillessehnenriss für eine, also in der Sprungsportart, also bitterer kannst du dich eigentlich gar nicht treffen. Vor allen Dingen dann in dem Alter, muss man auch einfach sagen. Ich habe die Reha noch ordentlich durchgezogen, weil klar, ich will, bin nicht nur Profisportler, ich liebe den überhaupt Sport und ich will natürlich gesund werden, für meine Zukunft. Aber es war schon relativ früh klar im Kopf, vor allem die Entwicklung dann, nennen wir es mal, in der Weltspitze. Ja, also mein Ziel war es ja immer, dann nach den Verletzungen besser zurückzukommen oder die Chance zu haben, dann nochmal einen draufzusetzen oder vielleicht das nicht Erreichte zu schaffen. Ich war jetzt nicht der, der irgendwie aus Spaß gespielt hat und dann, ja, dem das so dann gereicht hat, so ein bisschen, ja, nicht rumdümpeln ist jetzt falsch, ja, aber vielleicht national zu rocken. Ja, mein Ziel war es dann immer besser zu werden oder das Maximum aus mir rauszuholen. Und irgendwie nach dieser Verletzung war mir klar, ich glaube, das Maximum reicht auch einfach nicht mehr. Ja, ja, wahrscheinlich hätte es auch ohne Verletzung nicht gereicht. Ja, aber zumindest wäre dann...
hättest du dann selber, wärst du dann vermeintlich selber daran schuld gewesen.
Oder? Ja, und dann hättest du gesagt, du hast alles investiert, bis dahin hat es gereicht, okay. Aber ich als kleiner Spieler, ja, zu dem Zeitpunkt,
ich find das jetzt
Anfang 30,
ja... Ich finde das richtig krass. Man merkt, ich kenne Tommy ja gut, aber ich finde das einfach beeindruckend. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Ich hoffe, das kommt rüber in der Episode. Was der für ein fucking großes Mindset hat, so wie der an die ganze Sache rangeht, oder? Kommt dir das gerade auch so vor? Ich meine, ich kenne das eigentlich, ich kenne die Story, aber wenn man die so mal am Stück durchgeht, ist ja völlig bescheuert. Ne? So, und ich heul rum, weil ich 3 Monate wegen einem kaputten Handgelenk irgendwie ein bisschen mal aussetzen muss. Du heulst
auch ganz schön rum.
Ja, ja, ich weiß, ja. Boah, ich muss echt, da muss ich in dem Sinne, jetzt kann ich damit nicht mehr aufhören, jetzt muss ich das Ding durchziehen, aber krass, ey. Ich hoffe, das kommt da draußen rüber. Also das finde ich echt gerade selber sehr beeindruckend. Deswegen,
was man sagen könnte, ich bin ja auch fit gerade. Ich mache weiterhin Sport. Ich könnte auch durchaus deutsche Tour spielen. Ja, auch oben mitspielen. Ja. Aber, und wer mich kennt, das ist ja so, nee, das würde mir nicht reichen. Ich würde mehr wollen und mehr ist dann irgendwann nicht mehr möglich, ja. Und dann habe ich gesagt, komm, dann lässt
es. Aber das ist wirklich sehr besonders, weil ich glaube, das schaffen wirklich die allerwenigsten. Gerade wenn das Szenario das ist, dass du weißt, ich könnte zumindest hier höchste deutsche Ebene spielen.
Ja, aber da siehst du halt, was er für ein Vollprofi war und ist.
Ja, das ist wirklich besonders. So. Das ist wirklich besonders.
Ja. Weil die Chance wäre für mich dann nicht mehr gegeben. Also ich sage mal so, so einen Cup habe ich häufig genug gewonnen. Ja. Löst das Einzige wäre noch vielleicht gewesen, eine Chance zu haben, deutscher Meister zu werden. Ja. Die Chance ist dann aber auch gering, weil die, die international spielen, sind dann auch einfach besser.
Ja.
Heißt, was kannst du dann noch erreichen? Also was kannst du noch toppen? Also das, natürlich gibt es dann für viele das Szenario, dass sie damit glücklich sind, aber ich bin es nicht.
Ja.
Ja. Und deshalb war für mich dann relativ schnell klar, du kannst nicht mehr besser werden als das, was du vorher geschafft hast. Und dann gehe ich den Weg als Trainer und ja.
Also das ging ganz klar einher, dass du dir dann auch gesagt hast, okay, ich höre auf, aber für mich steht fest, ich will mein Wissen und vielleicht auch meinen Ansatz an den Sport auf jeden Fall weitergeben und als Trainer Karriere machen, wie auch immer.
Ja, also dass ich dem Sport erhalten bleiben wollte, war mir sofort klar. Ich liebe diesen Sport. Einige würden sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen besessen. Ja.
Ein bisschen noch nicht, Tommy, sehr besessen.
Und ja, wenn du hier mal all meine Ex-Partner fragst, vielleicht war ich auch schon ein Stück Trainer während meiner Spielerkarriere.
Bei mir vielleicht auch, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht so wahrgenommen.
Ich habe nichts gelernt.
Gelernt habe ich was, aber ich habe es nie so wahrgenommen. Ich würde jetzt nicht, also er hat es schon immer, aber ich war einfach wirklich auch beratungsresistent noch zu dem Zeitpunkt, muss man auch mal ganz klar sagen. Ist so. Ja, aber wahrscheinlich hat er recht. Wie so oft,
der Tommy recht. Ja, dann lass doch nochmal kurz einen Exkurs machen. Was wäre, wenn? So richtig schön, mal ein bisschen spekulativ. Ihr habt schon gesagt, dein Traumumfeld, ihr hättet dann, genau wie es jetzt Svenny und Alex gemacht hätten, hättet ihr unter Hans Vogt, wärt ihr die letzten Jahre angegangen, würdet vielleicht jetzt noch zusammenspielen und international angreifen. Wenn man da jetzt so ein bisschen zurückblickt und einfach mal ein bisschen rumspinnt, was glaubt ihr, hättet ihr zusammen erreichen können? Also Alex, der inzwischen dann, da hättest dann einen anderen Alex dann auch schon wieder bekommen?
Ja. Also man muss ja sagen, das wäre dann ja entweder 2016 oder 2017 gewesen. Da haben wir zu dem Zeitpunkt wir hatten in Deutschland kein internationales Top-Team, muss man einfach sagen. So,
stimmt.
Wenn man jetzt, und das ist so, Hans zuhört und er mit seinen Prognosen lag immer richtig.
Ja, immer, stimmt.
Ja. Dann hat er mir letztens in der Mail hat er irgendwie geschrieben, ja, zu dem Zeitpunkt, als ich Alex und Katsche übernommen habe, wären die Deutscher Meister geworden.
Mhm. Ja.
Hätte in dem Jahr, ja, denke ich auch.
Also Hans war sich da sicher, dass wir besser gewesen wären als alle anderen zu dem Zeitpunkt. Er hat nicht, sagt nicht, dass wir da international Bäume rausgerissen hätten, aber er war sich sicher, dass wir bestes deutsches Team zu dem Zeitpunkt hätten sein können.
Ja, stimmt, ist auch so. Ja. Wir wären ziemlich sicher schon mal deutscher Meister geworden seitdem und ich glaube, wir wären halt nie in dieses System da in Hamburg aufgenommen worden. So, dafür wäre Tommy zu alt und ich auch zu alt und zu irgendwie, was auch immer, zu unangenehm gewesen. Aber wir hätten halt mit dem besten Trainerteam, mit der besten Betreuung, hätten wir da natürlich auch Meter. Wir hätten wahrscheinlich eine größere Entwicklung gemacht als die jüngeren Athleten in der schlechten Betreuung da in Hamburg. Das ist halt, ja, ist eigentlich schade. Das Szenario würde ich gerne mal zurückspinnen. So. Das ist eigentlich ganz schön. Aber kann man nicht. Ja. Ist halt so.
Ja, und das ist jetzt wirklich. Wie sagte Lothar, wäre?
Der Gute. Ja.
Also wirklich.
Wäre Vater.
Also was wir gemacht hätten, wir hätten richtig gut gearbeitet. Wir waren beide dann zu dem Zeitpunkt erwachsen. Man muss auch sagen, erwachsen. Ja. Es hätte sehr gut funktioniert. Ja, deshalb haben wir uns auch zweimal versucht zusammenzutun. Ja, nach der ersten und dann die zweite Verletzung kam dann leider. Also wir wären schon gut gewesen. Ja, aber wo ist dann hingegangen?
Aber hätte Fahrradkette. Ja. Ja. Am Ende fragst du immer, woran hat er gelegen.
Ja, das ist so. Ja, aber dann kann man ja auch nur davon ausgehen, dass, als du damals als Spieler schon gesagt hast, Hans Vogt ist mein Traumumfeld, dass mit Sicherheit auch als Trainer relativ früh das Ziel war, ich möchte von dem Mann auf jeden Fall lernen und möchte da irgendwie mit ins Umfeld kommen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du überlegst, wie lange Hans und ich uns schon kennen, als ich damals angefangen habe, nennen wir es mal dann Trainingssklave, damals bei Diekmann Reckermann schon, ja, und da war Hans ja schon Trainer.
Und da war der auch schon alt.
Da war der auch schon sehr alt. Ja, und unsere Wege sich immer wieder gekreuzt haben, muss ich sagen, ich genieße es einfach, jedes Mal bei ihm zu sein. Ist einfach so. Jeden Moment, den ich mit Hans haben kann, ist einfach ein Lernprozess für mich. Das ist die beste Trainerausbildung und Menschenausbildung, die ich haben kann. Ja.
Menschenausbildung. Ja. Ein wichtiges Wort, Menschenausbildung.
Ja, deshalb bin ich einfach nur dankbar für das, was er wirklich für uns alle tut.
Würdest du sagen, dass du vorher auch schon eine ähnliche Philosophie hattest, was den Sport angeht vielleicht oder auch allgemein, die in die Richtung von Hans geht oder dass du da wirklich noch ganz viel für dich mitgenommen hast, was vielleicht auch ein bisschen was bei dir geändert hat?
Ja, natürlich ist das eine andere Zusammenarbeit, wenn du wirklich jeden Tag mit ihm zusammenarbeitest und du sein Schützling bist. Mhm. Ich muss aber sagen, ich habe ja schon früh mitbekommen, was es heißt, Leistungssport zu machen. Im Hause Brink, Reckermann, vorher noch Diekmann, Reckermann, da war Hans ja schon Trainer und hat es genauso vorgelebt. Ja, und da war ich schon als junger Spieler, haben die mich schon geprägt. Ja, deshalb war ich vielleicht da schon so
angezeigt. Aber technisch wart ihr ja nicht immer auf einem.
Nee, natürlich. Das ändert sich ja. Du hast ja zwischendurch auch andere Trainer, die dir dann, also dem musst du ja auch glauben. Ja, es ist ja nicht so, dass nur der eine Weg funktioniert. Der funktioniert auf jeden Fall.
Das ist klar, und das ist auch bewiesen.
Die anderen Sachen hast du natürlich andere Trainer, die dich prägen und
Genau.
Ist der Zeitpunkt angekommen, wo wir vielleicht auf ein, zwei Fragen eingehen? Weil die ja auch viele so ein bisschen in die Richtung gehen? Oder?
Ja, aber wenn du jetzt was fragst, dann fragen wir. Also dann könnte es sein, dass sie sich doppeln, ne? Ja. Weil wir haben ja heute auf unserem Instagram-Account, übrigens ist es immer noch eine Frechheit, dass wir die 4K noch nicht geknackt haben.
Ja, das stimmt. An der Stelle mal jeder, der es noch nicht gemacht hat, einmal mal diesen scheiß Knopf drücken oder einen zweiten.
Alle, die uns nicht folgen, haben heute die Story nicht gesehen, in der ihr hättet Tommy Fragen stellen können, die wir jetzt hier durcharbeiten. Ja. So, nämlich Konsumenten da draußen. Konsumentenpack. Ich habe zwei, die ein bisschen anders sind und dann gehen die alle in dieselbe Richtung. Darf ich so durchgehen?
Ja, klar.
Ja, ich finde, die passt jetzt ganz gut. Wenn du nie wieder Kontakt zum Volleyball haben könntest, was würdest du machen? Die finde ich gut, die Frage, weil das wüsste ich bei Tommy selber nicht.
Wer die gestellt hat, damit wir ein bisschen Credits geben können?
Kevin S. Punkt.
Shoutouts.
Ja.
Nie wieder Kontakt zum Volleyball.
Hast du dich da überhaupt schon mal?
Überhaupt nicht.
Kenne ich selber nicht die Antwort von Tommy.
Also die Frage, gibt es überhaupt Tommy?
Gibt es Tommy überhaupt ohne Volleyball?
Ohne Volleyball. Ja. Ich glaube, dann würde ich mit meiner netten Polen Familie irgendwann
in Polen Kartoffeln schälen oder was?
Keine Ahnung. Da würde ich wahrscheinlich irgendwie die ganze Zeit schnorcheln oder sowas. Also ich glaube, komplett ohne Volleyball wird es wahrscheinlich niemals geben.
Hast du dich auch noch nie mit auseinandergesetzt?
Nee, überhaupt nicht. Krass. Also so, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
So, mein Worst Case ist, ich lande irgendwie in der Bank und muss Geld auszahlen oder so, nach meiner Bankausbildung, weil ich mein Studium immer vernachlässigt habe. So ist mein Worst Case.
Weil für mich ist jetzt der Weg klar. Jetzt geht's eigentlich los, ja. Also ich bin Anfang 30 und wahrscheinlich einer der jüngsten Trainer, die da rumrennen. Und für mich geht das jetzt los.
Wenn es nach Hans geht, hast du noch so gute 45, 50 Jahre Trainer vor dir, ne? Also von daher ist der Weg, glaube ich,
gehebnet. Tommy mit dem Bundesadler auf der Brust oder was bald?
Bald? Ja. Also erstmal bin ich in Witten. Da ist nichts mit Adlern.
So. Aber ist das die Vision? Oder der Traum, irgendwann mal zu sagen, ich möchte das Land auf jeden Fall vertreten
oder den polnischen und vielleicht
mal also, ja, was oder internationale also Erfahrungen sammeln.
Geht es ja immer um, ich will das Maximum erreichen. Also ich will mit Profis zusammenarbeiten. Mhm. Ich bin da auch wirklich, was die Länder betrifft, offen. Ich muss sagen, dieses in Polen irgendwann mal Trainer zu sein, reizt mich auf jeden Fall. Vor allen Dingen erstens, weil dieser Sport dort der Sport ist. Wir waren ja letztens jetzt auf einer Hochzeit und dann ist der Leon einfach da auf einer Werbung, auf einem Busplakat. Ja, und
es ist so geil.
Und die Spiele werden live übertragen. Public Viewing ist da für Volleyball, nicht für Fußball, ja, auf großen Marktplätzen. Also, und was man auch sagen muss, natürlich, dann, wenn der Sport da so einen großen Stellenwert hat, kannst du auch ein bisschen Geld verdienen.
Mark verdienen. Ne?
Ja, also
ja, und da ist auch genug Kohle im System, um den Sport auch wirklich professionell voranzutreiben. Ne? Da kannst du halt auch.
Auf jeden Fall. Natürlich ist das irgendwann mal in der Kombi, ich bin da geboren, ich kann die Sprache, meine Familie wohnt da. Ja,
Tommy International.
Ich hatte ja schon vorgeschlagen, dass du eventuell mal das Projekt Wilfredo Leon in den Sand bringen angehen könntest.
Jawohl.
Tommy International. Nicht, dass der es nötig hätte, aber vielleicht hat er irgendwann mal so den Arsch voll Geld und hat keine Lust mehr, Halle zu spielen, dass der mit Ende 20 nochmal sagt, komm, ich versuch's nochmal. So 4-5 Jahre. Das wäre doch mal was.
Dann sind wir Tommy mit so einem kubanischen Polen. Mit so einem kubanischen Polen schwatten, da durch die Welt jetten.
Der Deutschpole mit dem kubanischen Polen.
Schöne Vision eigentlich. Mhm. Ich habe noch was, warte. Da müssen wir irgendwann mal groß drüber sprechen, aber ich will Tommys Meinung dazu hören. Coaching während des Spiels, macht das den Sport attraktiver oder nicht?
Macht das den Sport attraktiver? Ich finde, dass da kein Coaching erlaubt ist, macht es den Sport so einzigartig.
Danke, Tommy.
Mhm. Also wir sind nicht abgesprochen hier. Nee, aber es ist wirklich, also ich habe mir da, muss ich sagen, nicht so viele Gedanken gemacht, weil es ist so, das macht diesen Sport wirklich auch so geil, ja, das macht diese Charaktere aus, ja. Das würde sich komplett verändern, da könntest du auch zwei, die einfach teilweise den Sport nicht verstanden haben, die einfach physisch so gut sind, ja, packen einen intelligenten Trainer dazu, der die ein bisschen lenkt, ja, und dann sind die wahrscheinlich fast schon unschlagbar. Aber genau dieses Krisenmanagement, zu wissen, was passiert, wann, gute Ideen haben, ja. Also ich sag nein.
Okay. Ja, gut. Wobei man jetzt ja mal gucken muss. Ich glaube, hier bei dem Foreman-Turnier, was jetzt gerade international ausgespielt wird.
Auf der AVP darfst du ja auch coachen und in den Jugendbereichen
darf
auch.
Jetzt auch gecoacht werden.
Aber sie haben es auch schon mal probiert bei der FAVB und haben es dann wieder eingestellt. Es ist so, also ich glaube, das
ist. Also ich finde auch, dass es den Sport ausmacht. Genau diese kritischen Phasen, wo du einfach dann wirklich als Paar und was den Sport ja auch so besonders macht, dass im Zweifel eine ganz besondere Teamchemie teilweise Talent übertrumpfen kann. Das ist eigentlich auch das, was Beachvolleyball für mich am Ende des Tages wirklich so speziell macht. Also fände ich eigentlich auch schade, wenn es eingeführt werden würde.
Ja, übrigens hat die Frage hat Alex Cornelsen. Übrigens einer, der immer mitarbeitet, muss man sagen. An der Stelle mal ein Riesenlob.
Ja,
der ist immer voll dabei. Jetzt kommen die ganzen Fragen zu unserem Team und der Teamkonstellation.
Fangen wir doch mal mit der Basisfrage an. Du hast sie aufgeschrieben, aber ich glaube, die Basisfrage war, weil wissen wahrscheinlich alle, aber wir sagen es einfach nochmal, du betreust ja nicht nur Alex und Sven, du betreust natürlich auch Sinja und Kim. Und da war die Frage, welches Team ist dann eigentlich, was war es nerviger, der Wortlaut? Zu trainieren oder was ist anstrengender?
Ja, anstrengender.
Welches Team zu betreuen?
Ja. Anstrengender, dann heißt ja, dass beide anstrengend sind.
das ist vorausgesetzt.
Das ist vorausgesetzt. Ja. Boah, das ist schwer zu sagen. Jedes Team hat da natürlich so seine
Problemzonen.
Das ist jetzt besonders interessant, weil Sven und Sinja halt wirklich einen Meter hier neben uns auf dem Sofa sitzen.
Ja, komplett geil. Ja, komplett geile Konstellation. Ja,
das Lustige ist, man muss auch sagen, in der Saison jetzt war es wirklich so eine Achterbahnfahrt. Mal war das eine Team so. Ja, ein bisschen pflegebedürftiger, da lief es bei dem einen super und bei den anderen dann auf einmal ein, zwei Wochen später. Ich würde sagen, jedes Team hat komplett verschiedene und andere Probleme. Es wechselt sich aber Problemkinder seid ihr doch nicht, oder?
Herausfordernder ist übrigens der Wortlaut.
Wer ist herausfordernder? Wir brauchen die Antwort, wir haben noch keine Antwort bekommen.
Herausfordernder zu coachen, Kimja und Sin oder Alex und Sven. Herausfordernder zu coachen.
Dann sage ich, wegen der Brisanz des Partners, ja, des festen Partners oder Lebenspartners, Sinja und Kim.
So, weil jetzt, ja, komm
mal. Ja, da musst du direkt zur nächsten Frage kommen, natürlich.
Ne, ja. Ne, wie das? Gut, das ist ja eine Frage, die nicht mal gestellt wurde. So. Ich meine, es wurde gestellt, wie lange du schon mit Sinja zusammen bist. So. Keine Ahnung.
Wer hat das gefragt?
Weiß ich nicht, habe ich nicht mehr aufgeschrieben, die Frage. 3 Jahre oder so ein Zeug ist die Antwort wahrscheinlich. Ne? 3 Jahre, sowas. Mhm. Ja. Ja. Ziemlich genau so, oder so in die Richtung. Ne? Ein bisschen weniger. Ja. Gut. Ist das so, Sinja? Bestätigst du da? Sehr gut. Ja, bestimmt. Das war ein fließender Übergang. Keine Ahnung. worauf wollten wir hinaus? Wie man das meistert? Wie man das meistert.
Ja. Ja, und Tommy ist der Einzige, der das, glaube ich, gut beantworten kann, weil wir haben schon mehrmals von vielen Seiten gelobt, also fast schon, dass wir es einfach nicht nachvollziehen können, wie das geht, so professionell damit umzugehen, weil wenn man
muss das ja mal, wir sitzen hier nach dem Training rum und man sieht den beiden Verrückten nicht an, dass die in einer Beziehung sind, obwohl wir schon längst im Privaten sind.
Es geht schon also, so weit, dass hier Trainer aus dem Camp hier sich schon fast an Sinja ranmachen wollen,
die dürfen nicht mehr mittrainieren. Ja,
weil die nicht checken, dass Tommy halt Sinjas Freund ist.
Ja, ich weiß.
Und deswegen, also boah, ich finde es auch wirklich krass, also Respekt an der Stelle. Ich könnte das nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Ich würde da ein bisschen mehr Privates durchklingen lassen. Dass man es trennen muss, ist, glaube ich, ganz klar. Aber in welcher Konsequenz du das machst, ist schon ein Stück weit beeindruckend. Und ja, also, aber was ist der Schlüssel dafür? Ja. Wie ist das dann trotzdem für dich? Weil leicht ist es ja mit Sicherheit auch nicht. Ich denke jetzt mal nicht, dass es dir super leicht fällt, das dann einfach zu 100% glasklar zu trennen.
Ach, überhaupt nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel auch, wenn Sinja und ich jetzt die Antwort geben würden, das ist nicht die Wunschkonstellation.
Ich will einmal kurz betonen, ist total geil. Jeder sieht, wie Sinja guckt, nur Tommy sitzt halt komplett mit dem Rücken zu ihr. Das ist super.
Die schöne Trennwand.
Ja. Und es gibt natürlich jede Menge Gefahren. Ja? Mhm. Wir haben uns vor dem Jahr zusammengesetzt, ja, das ganze Trainerteam, und das ist schon mal der erste Schlüssel, ich bin nicht Hauptverantwortlicher. Mhm. Ja? Also Hans ist es, es ist Klaus-Martin Stuhlmann, und ich bin derjenige, der dann auch dabei ist. Ja.
Ja.
Nein, ja, aber natürlich mache ich, ich sag mal, weil die beiden, ja, die haben einen anderen Job eigentlich, ja. Ich bin derjenige,
halt immer dabei.
Der die Turniere betreut und alles. Dennoch ist er auf deren Schultern, in Anführungsstrichen. Mm. Ja, also das ist schon mal die erste Trennung, die wir, ja.
Tommy redet von Trennung. Tommy redet von Trennung. Ja, ich finde es einfach krass. Man kann das auch nicht beschreiben. Das muss man echt mal, das müssen wir.
Also alleine wäre es, glaube ich, auch nicht möglich, weil.
Nee, Alter.
Ich sag mal, so wie wir als Trainer sind, wir sind ja sehr, sehr kritisch, möchte ich mal sagen. Ja, und ist ja auch nicht so lange her, dass ich auch mal Spieler war. Wenn du nach Hause kommst, möchtest du den Freund haben. Dann möchtest du dich eventuell mal ausheulen oder keine Ahnung, wenn das Turnier schlecht lief, du ein Spiel verloren hast, da willst du nicht den Trainer haben, sondern den,
den Lebensabschnittsgefährten. Ja.
Ich komme nach Hause und will erzählen, wie scheiße mein Trainer war.
Das ist das Nächste, genau.
Falls man es nicht gehört hat, ich will nach Hause kommen und mich darüber auskotzen, wie scheiße mein Trainer ist.
Und dann ist der Trainer da. Ja, Mann, ey, Tommy.
Ja.
Also ich denke, wir haben einen guten Weg gefunden, wie wir diese ganzen Gefahren da irgendwie ein bisschen drosseln können.
Du hast es schon gesagt, die Vorstellung ist da schon, dass du längerfristig vielleicht nicht mehr der Coach
bist. Nicht mehr mit Sinja zusammen bist. Nur noch Coach. Ja.
Oder so.
Ja. Also ich sag mal, wir schaffen es erstaunlich gut. Wir wundern uns da auch beide, wie das funktioniert. Aber ich glaube, da sind wir auf beiden Ebenen Profi genug und kennen uns jetzt auch schon so. Und
also muss man auch dazu sagen, da gehören ja beide Seiten dazu. Nicht nur du bist professionell, sondern wahrscheinlich eine andere Frau mit einem anderen Charakter schafft es vielleicht auch nicht, damit umzugehen.
Glaube ich auch.
Also da gehören beide Seiten dazu, ganz klar.
Auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, das eine ist erstmal, dass ich nicht ganz alleine bin. Das hilft ungemein. Ja, deshalb teilen wir es auch manchmal auf. Ja, dass dann zum Beispiel, Hans dann den bösen Kopf manchmal spielt und ich dann vielleicht doch die Schulter bin zum Ausweinen.
Boah, jetzt guckt er nur nach hinten und hofft, dass er keinen drüber kriegt. Oh mein Gott.
Keine Sorge. Ja,
kein Kommentar dazu. Was haben wir noch?
Hast du noch eine gute Frage?
Ja, also jetzt noch 1, 2 haben wir noch.
Ich will erstmal fragen direkt, ich habe persönlich noch ein paar Fragen.
Oh, sorry.
Frage Nummer 1. Wird jemand, der hier im Raum ist, nochmal Deutscher Meister im Beachvolleyball?
Ja.
Einer oder beide?
Einer. Dirk Funko Fischer wird nochmal Ü35 Deutscher Meister mit Alex Walken.
Genau, das könnte passieren. Ja.
Also ich werde auf jeden Fall Weltmeister. Oh, also Größenwahn schon. Einmal im Volleypot, direkt Größenwahn.
Das
Senioren-Weltmeister.
Aber mit mir, Tommy.
Nee, aber jetzt hier Ei auf den Tisch. Reden wir von Svenedikt Arnhold hier, der jetzt eine lange Karriere noch hat. Und irgendwie, ich habe ihm ja auch schon gesagt, nachdem Svenny hier den zweiten Platz sich geholt hat, habe ich ihn auch einmal kurz in den Arm genommen und meinte auch so, ja, Junge, du wirst das schon noch schaffen.
Also ja, noch 15 Anläufe.
Ich glaube schon, du wirst schon noch mal deutscher Meister werden. So, aber reden wir jetzt von Svenny oder glaubst du schon daran, dass dein Team aktuell Walkenhorst-Wernitz
Oh Gott.
Ja, die werden auf jeden Fall nicht deutscher Meister. Nee. Ich nehme alles zurück. Nee. Walkenhorst Winter, dass die zusammen deutscher Meister werden? Jetzt geht's los, ey.
Sorry, ich bin gerade geschockt.
Grüße gehen raus an Ernie.
Muss dazu sagen, Dirk hat wirklich erst 3 Bier getrunken. Also ist echt okay. Also daran liegt's nicht. Er hat einfach so Flausen im Kopf.
Das ist das Team Walkenhorst Wernitz auf Instagram, was mir dann in den Köpfen rumspielt. Diese beiden, ich nenne sie einfach mal positiv verrückten Mädels, die da diesen Instagram-Account da führen.
Team Walkenhorst Wernitz.
Und da regelmäßig News zu euch machen. Alter, wurde ich auch heute schon wieder gefragt, wer das ist. Deswegen war das ein bisschen, das ist die Entschuldigung. Okay, aber kommen wir zum Ernst der Frage zurück.
Also ich werde jetzt hier keine großen Ansagen machen, was wir nächstes Jahr erreichen oder nicht. Wir streben immer nach dem Maximum. Wir sind davon überzeugt, dass wir am besten arbeiten. Und dann denke ich, hat jeder eine Chance, noch diesen Titel zu holen hier in diesem Raum.
Oh,
ja, ist okay. Man muss sagen, dieses Jahr zum Beispiel, die Mädels scheitern knapp an Laura. Ja.
Im Halbfinale.
Im Halbfinale. Kannst ja auch fragen, wie viele an die geglaubt haben, ja, dass sie überhaupt so weit kommen können. Sven war auch knapp dran.
Sven hat einen Riesenshot spielt gegen Ponywatz in dem Finale bei den deutschen Meisterschaften.
Man muss ja sagen, vielleicht war die Chance bei Sven etwas größer.
Viel größer.
Weil es die nächsten Jahre bei den Männern
wird's
wahrscheinlich
nicht leichter
wird. Also die Konstellation, dass unser bestes Team, Tole Wickler, nicht mehr im Halbfinale sind, ja, hat es schon...
Sven, ich spring gleich vom Balkon.
Hat es natürlich leichter gemacht, um jetzt hier nochmal zu bohren, Sven. Ja. Ich weiß, der Schmerz ist groß, Vizemeister zu sein. Ja, damit musst du leben.
Wir werden nie deutscher Meister.
Aber das ist etwas, ja, das muss einen anspornen, ja.
Nervt dich Alex eigentlich manchmal?
Ist das deine Frage? Oder?
Nee, hier, das kann ich bestätigen.
Die Lotte hat gefragt, ob.
Ja, wann denn nicht?
Also, danke. Da sind viele solche Fragen. Was haben wir denn noch? Ich find, hast du noch eine gute? Ich habe nämlich so diese, ich finde diese Trash-Fragen hier ganz geil.
Ja, dann machen wir noch eine ernste.
Okay.
Weil du hast, wir haben jetzt schon ganz viel über Hans Vogt auch mal so ein bisschen geredet und auch über deine Bewunderung. Zu Hans Vogt natürlich einfach und ja, man hört ja auch wirklich nur verrückte Sachen über diesen Mann. Das ist auch nochmal, müsste man eigentlich, er will es selber nicht, dass es groß Thema wird, aber müsste man nochmal groß aufrollen. Was ich aber interessant finde, ja, müssen wir irgendwann einfach machen. Was ich interessant finde, weil das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, wir hätten auf Fuerte so ein paar auch Technikvideos gemacht und haben da vielleicht ein paar Trainingsvideos gemacht, die es demnächst irgendwann mal auf YouTube so schön stückchenweise geben würde. Und da war ein Thema, da hatten wir, glaube ich, aufgenommen, die perfekte Annahme.
Ja, seitlicher
Annahme. Durftest du Svenny ein bisschen anleiten. Und da wäre meine Frage, weil Hans hat, glaube ich, eine ganz, ganz klare Vorstellung, wie Beachvolleyball bei ihm aussieht. Und du als Trainer, deine Philosophie, bist du da der Meinung, dass man das quasi machen kann, dass ein Trainer sagt, unter mir gibt es genau diese klare technischen Vorgaben, nämlich seitliche Annahme ist das Einzige, was es bei mir gibt, frontale Annahme gibt es gar nicht. Oder glaubst du, dass man da vielleicht auch ein kleines bisschen einfach darauf eingehen muss, wie ist der Spieler, was für Voraussetzungen hat er und wenn er vielleicht die frontale Annahme nur mal perfektioniert hat für sich, lass ihn sein Ding machen und dann nehme ich meine eine Vorstellung zurück?
Also ich sag mal so, genau so arbeitet ja auch Hans. Der hat jetzt nicht eine Technik im Kopf und prügelt das in alle Leute, also wäre ja auch Quatsch. Also Alex muss sich anders bewegen können als Sven oder noch kleinere Spieler, ja, also es ist schon auch
individuell. Noch kleinere, sagt er, zum 1,97 Ochsen.
Ja, das ist schon individuell, was derjenige auch schaffen kann, ja, und dann ist auch die Frage, wie lange arbeitet man mit der Person zusammen, ob eine Komplettänderung, ob das die größte Baustelle ist, ob das dann überhaupt Sinn ergibt. Wobei das Ziel ja schon auch immer, egal ob es jetzt Alex ist oder andere sein sollte, dann, ja, auch dann, ja, wenn du jetzt auf die Annahme sprichst, seitlich anzunehmen. Ja.
Mhm. Wer meckert denn mehr im Training, Sven oder Alex?
Meckern
kann man jetzt in viele Richtungen, ne?
Meckern.
Musst du vielleicht noch ausdefinieren.
Ich glaube, meckern will wahrscheinlich eher ich. Nörgeln. Eher Sven. Ich weiß nicht, wie man das.
Also wer schießt mehr Kerzen? Also auf jeden Fall Sven.
Ja, auf jeden Fall Sven. Ja. Meckern. Du kannst ja meckern mal definieren. So,
meckern ist das
einmal, glaube ich.
Am Ende ist die Frage wieder darauf berufen. Am Ende will wahrscheinlich derjenige daraus stellen, dass es immer nach außen hin so aussieht, als würde ich immer mit Sven meckern und böse mit ihm sein. So, darauf ist wahrscheinlich. Das waren 15 Fragen von so. Was ist das? Wie siehst du, dass das Alex mit Sven so hart umgeht und so? Ey, wenn die wüssten, wie ihr mit dem umgeht. Nein.
Wir sind nochmal ein bisschen härter.
Ja, nee. Versuch das mal zu beschreiben, damit die ganzen Strategen da draußen das verstehen. Meckern. Meckern ist so ein komisches Wort dafür, ne?
Also nur weil man offen und ehrlich miteinander umgeht, heißt es ja noch nicht, dass meckern ist. Es ist ja auch nur, weil wir uns nicht die ganze Zeit so sagen, wie toll wir sind oder irgendwie alle Bewegungen positiv rückmelden, ja, denken alle, oh, bei denen ist Stress oder keine Ahnung was. Natürlich gehen wir kritischer mit gewissen Situationen um. Ja, das passiert auch schon in dem Team. Ich glaube, die anderen sind es einfach nicht gewohnt, kennen das nicht. Deshalb wirkt es für die erstmal so hart und ja, von oben herablassend, auch von Alex. Aber ich kann euch sagen, dass die Trainer, also wenn sie es schon bei Alex schlimm finden, ist es, wie die Trainer mit den Spielern umgehen, nochmal mehr.
Mehr, nicht schlimmer, mehr. Ja, weil schlimm ist, schlimm ist ein falsches Wort dafür. Ne? Ja. Wer schießt mehr Kerzen? Svenny, auf jeden Fall.
Einmal das, glaube ich, du im Training.
Ich habe heute jetzt gestern eine richtig gute geschossen oder heute, weiß ich nicht mehr. Irgendwann haben wir eine richtig gute Kerze geschossen.
Ja, Sven hat heute auch eine gute.
Eine gute.
Und für alle, die jetzt nicht wissen, was eine Kerze ist, das einmal schön richtig den Ball in die Hand nehmen und einfach Volley das Ding maximal nach oben in die Luft schießen.
Also ein Wutfund einfach. Ja, ansonsten gingen viele Fragen so in die Richtung mit Nerven und
warst du was denn, auch immer. Wir hatten ja The Decision 2.0, ich habe mich ja mit Svenny hingesetzt und da das Video dazu gemacht. Ich meine natürlich, du warst in den Gesprächen mit dabei und du hast auch mit Sicherheit da irgendwie, warst du, ja, Zünder an der Waage, keine Ahnung, aber ganz offen und ehrlich. Ich meine, du hast ja jetzt auch, Svenny hat doch selber schon drüber gesprochen, dass auch gerade du für ihn nochmal ein wichtiger Faktor warst, also dass du mit ins Trainerteam gekommen bist und ihm da auch sehr geholfen hast. Hast du dich gefreut, dass Svenny und Alex sich entschieden haben, weiterzumachen?
Also gefreut in dem Sinne nicht, weil er nicht mit Joni spielt, sondern weil die beiden in meinen Augen Anfang des Jahres auf einem sehr guten Weg waren. Mhm. Ja, das haben die Leute auch schon wieder alle vergessen. Und deshalb hat es mich gefreut, dass wir vielleicht diesen Weg weitergehen können. Also das Trainerteam hätte ja alle Konstellationen unterstützt. Ja, also selbst wenn Sven mit Joni weitergespielt, hätten wir alle unterstützt. Das ist ja so. Mhm. Also es ging jetzt nicht nur der oder der, sondern das waren unsere Schützlinge. Ja, und dass die Sven sich jetzt so entschieden hat,
ist so. Hashtag ist so. Ja.
Längerfristig weiter den Spagat zwischen Damen und Herren Beachvolleyball oder siehst du dich dann doch vielleicht klarer in einem Segment?
Boah, ist das eine überragende Frage von Dirk Funk, ey. Die ist unfassbar gut.
Also ich muss sagen, ich bin da wirklich offen für beides. Was auf jeden Fall gewährleistet sein muss, ist Profisport. Mhm. Also so wie ich ihn definiere. Ja, also
und das ist, wie er am Anfang der Episode gesagt hat, geisteskrank.
Ja. Ja, und das muss man sagen, ist nicht deutsche Tour spielen oder oben spielen wollen. Ja. Würde ich jetzt mich nicht festlegen.
Ich wüsste auch nicht, was Tommy war. Ich glaube, Tommy ist ein überragender Frauentrainer. Aber ihn reizt auch, ein richtig geiler Männertrainer zu sein. Das ist so, das wäre jetzt so meine, weißt du, was ich meine, Tommy? Ich glaube, überragender Frauentrainer kannst du jetzt schon sein, also bis jetzt schon. Und dann gibt es halt Charaktere, wo wahrscheinlich, also wir kennen uns jetzt nochmal an andere Basis und so und auch mit den älteren Herren im Hintergrund. Aber kommst du jetzt zum Beispiel zu so einem selbstgefälligen polnischen Nationalteam? Okay, Polen wäre vielleicht auch nochmal was anderes, aber vielleicht zu einem russischen, weil die dich wollen. Dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, auch mit dem Standing erstmal in deinem Alter. So, ne?
Ja, natürlich. Ja,
deswegen ist schon, ist eine geile Frage, Dirk. Mann, ey, Hut ab.
Ja, Daumen hoch.
Ja.
Ja, ich bin einfach gespannt. Ich meine, wir haben uns jetzt schon angeteasert, der Weg wird so unglaublich lang sein als Trainer jetzt noch. Das ist ja das Ding. Ich meine, als Sportler hast du halt als Beachvolleyballer vielleicht diese Jugendzeit mal abgerechnet, wenn du wirklich anfängst, Profi zu werden, hast du so diese 10 Jahre, wenn es gut läuft, hast du 15 oder wenn es gut läuft, hast du 20, wenn du halt Phil Dahlhauser heißt. So, aber als Trainer sind es halt wirklich mal 30, 40 Jahre.
Ja. Krank.
So, das ist wirklich schon geisteskrank.
Ja, wenn du so lange dabei bleibst,
das weiß man ja nicht. Ja, wer weiß. Aber vielleicht setzen wir uns in 10 Jahren mit Tommy nochmal zusammen und dann hat sich schon wieder vieles geändert.
Machen wir in 10 Jahren noch einen Podcast an?
Boah, warum nicht? So ein bisschen nebenbei, weil wir in Florida wohnen.
Ja, stimmt.
So, einmal Florida. Im Monat.
Ja. Aber dann nicht über Beachvolleyball bitte oder so.
Einfach dann würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle einfach mal ein bisschen stehen. Ich bedanke mich jetzt schon mal. Aber jetzt kommt natürlich noch das große Highlight. Und jetzt wird es erstmal den kurzen Einspieler geben zu unseren großen drei. Und dann bin vor allen Dingen ich extrem gespannt. Wie gesagt, die großen drei Walkenhorst, Kaczmarek Walkenhorst, so rum natürlich, Kaczmarek Walkenhorst-Momente. Entweder zusammen sportlich, persönlich, neben, komplett fern von aller Liefen. Ich bin einfach nur gespannt. Ich lasse den Einspieler laufen und dann...
Die großen drei.
Drei! Ich ziehe einen Hut vor den Leuten, das, was sie können.
Schön, erstmal den Einspieler zu hören. Hatten wir sehr lange nicht mehr im Programm, hier die großen drei. Und ich würde sagen, der Gast hat hier das letzte Wort. Von daher, Alex fängt mit seinem Platz 3 an.
Ja, wir muss dazu sagen, wir haben uns ein bisschen abgesprochen schon vorher, damit wir, weil wir laufen schon, wir haben schon viele Sachen erlebt, aber wir laufen schon Gefahr. Wär
blöd. Für unsere Hörer ist es schon wichtig, dass wir jetzt wirklich 6 Storys
haben. Ja, und deswegen habe ich Tommy auch ganz gentlemanlike die 3 Geschichten aussuchen lassen und ich habe dann meine 3 dazu. Also wer jetzt denkt, Tommy hat den besseren Geschmack oder die besseren Storys rausgeholt, ich habe ihm da ein bisschen den Vortritt gelassen. Oh Gott. 2 von 3 wären auch bei mir dabei gewesen, die Tommy hat.
Und ich wollte nicht hören, was Alex Storys rausholt. Also ein bisschen Spannung auch für mich da sein soll.
Ich habe eine Geschichte 2011, Leipzig. Erste Runde, Center Court, 30 Grad, Struppi auf dem Bock. 18-18, Break, eine längere Rallye. Du landest irgendwie vorne am Netz, machst wie immer Folgendes, löst dich vom Netz. Der Gegenangreifer schlägt natürlich halbhart auf Tommy drauf. Tommy, überragender Verteidiger in der obenaren Abwehr, packt das Ding ran. Ich schiebe ihn, wir machen den Punkt, ein richtig wichtiger Punkt, wirklich irgendwie zum 19-18 oder so. Ich schreie danach, Katsche, du Fake-Maschine, wegen Fake-Block. Der Schiedsrichter gibt mir eine Karte, weil er Fick-Maschine verstanden hat.
Mein Gott.
Katsche, du Fickmaschine, hat er verstanden. Und gib mir eine Karte, weil das irgendwie unrühmliches
war. Wir feiern uns und wir kriegen eine Karte.
Ich so, was ist denn jetzt hier nicht in Ordnung, ey? Das war einer der Momente. Das ist echt, ich habe mir überlegt, wie ich einen sportlichen Moment auch reinkriege. Und der ist eigentlich ganz schön. War ein wirklich wichtiger Punkt. Ich habe ihn abgefeiert und der Schiedsrichter gibt mir eine Karte. Das war, glaube ich, nur die gelbe Karte.
Okay, okay. Also dann nicht so wichtig, okay.
Ja, aber ich bin ja immer dann auch schon mal für nochmal eine Meckerei.
Also Alex, gelb vorbestraft. Ja,
war damals nicht gut. So wie Jens Jeremies gelb vorbestraft in der 30. Nee, musst du auch mal schnell runternehmen. Deswegen war damals nicht so geil. Ja, das war
schon mal ein guter Start.
Komm, die ist die schlechte Geschichte.
Hast du den Schiri dann nochmal überzeugen können, dass du wirklich nicht Fickmaschine gesagt hast? Oder hat das dir nicht geglaubt?
Der am Ende hat das dann mal, also ich, Mann, ey, das ist auch ein seniler Schiedsrichter damals schon, ne? Und jetzt noch mehr, aber ich glaube, hat er das verstanden? Ich weiß es nicht. Am Ende hat mir da eh immer keiner geglaubt. Ich habe ihn halt gefragt, dann fragst du, Schiedsrichter, fragst du dann halt, ey, warum sollte ich ihn Fickmaschine nennen, wenn er gerade einen Fake-Block zelebriert hat bei 19 Weile? Ja, Alex, ich habe das halt so verstanden und dann können Schiedsrichter das auch so, Zuschauer das auch so verstehen. Ich glaube, das war die Aussage. Ach, lass uns nicht über Schiedsrichter reden.
Sehr, sehr starker Anfang hier für die großen drei. Jetzt bin ich gespannt. Hier, Platz 3 bei Katsche. Los geht's.
Ja, da muss ich kurz ausholen. Anfang des Jahres, man muss ja sagen, die beiden, also Alex und Sven, dann schon gewissermaßen einige Probleme, als ich ins Team gekommen bin. Ja, also der Anfang war nicht leicht.
Holprig.
Holprig. Gab es ja diese elende Diskussion, die habt ihr auch schon besprochen mit der Wildcard für die Weltmeisterschaft. Wir in Kuala Lumpur. Alex kriegt die Nachricht, dass
ein Tag vor Hauptfeldbeginn wohlgemerkt.
Ja. Dass ein anderes Team die Wildcard bekommt, ein Nachwuchsteam. Ja, da können wir uns jetzt drüber streiten, aber das ist jetzt nicht das Thema. Heißt, ja, die Voraussetzungen für das Turnier waren schlecht. Die beiden, ich sag mal, nicht viele Leute haben denen noch irgendwie ein paar Turniere gegeben. Und dann haben wir dieses Drei-Sterne-Turnier, sind dann durchmarschiert, ja, bis ins Halbfinale und dann dieses Viertelfinale, ja, Bergmann-Harms deutlich zu schlagen, ja, und die beiden sofort nach dem Matchball Arm in Arm in meine Richtung, was sie gerufen haben.
Ich habe Fuck the System gerufen.
Ja, ja. Das konnte man sogar auf unserem Instagram
in meine Richtung, sehen, ja. Nicht weil dieses Fuck ist, sondern dieses Wir haben das als Team geschafft. Ja, Sven sprintet dann, jeder, der weiß, wie er schwitzt.
Eklig schwitzend.
Also, und in Malaysia noch schlimmer.
Bei 40 Grad.
Ja, dieser Moment, und das wurde ja auch, dieses Foto gab es ja auch, und das ist, war was Ehrliches. Ja, diese Freude als Team, die beiden Arm in Arm in meine Richtung, das war so für mich als Trainer ein wirklich besonderer Moment.
Fuck the System. Schöner Moment, ja, für die auch.
Das Spiel habe ich sogar, ich glaube, ich im Livestream sogar auch noch geguckt. Und ja, wie gesagt, das Video dann auch zusammengeschnitten bei uns. Bei Instagram konnte man sogar sehen noch den Clip. Von daher, ich konnte es ein bisschen mitfühlen, aber das live aus deiner Perspektive zu erleben, das glaube ich dir gerne.
Dass ja, also wenn du überlegst, dass die Beine auch angesprintet kommen, ja, und dann fallen wir übereinander, das war wirklich was Tolles.
Schön. Ich bin noch nicht angesprintet gekommen, Alter.
Sven war 2 Sekunden vorher da, ja.
Ich habe Erik Koreng noch die Hand geschüttelt, arroganterweise.
Das werden jetzt viele wieder nicht verstehen, aber lassen wir einfach mal so
stehen. Erik Koreng ist der Bundestrainer und war für Bergmann Harms zuständig und ich habe das System gefuckt in dem Moment. So,
okay.
Das
Platz 2 Platz bei Alex.
Platz 2 bei Alex, vor 3 Jahren hier am Strand. Wir haben hier eine Off-Season zelebriert hier in Gandia. Da war ein schöner Moment, war einen Freitagabend, den wir jetzt hier übrigens auch haben. Alle sind so langsam nach dem letzten Abschlussspiel vom Strand weggegangen und dachten so, hey, wir machen uns fertig für die große Abschlussparty der Woche. Und wir saßen unten in der Beachbar mit zwei anderen Trainern und an dem Abend war Bad Taste Party angesagt. Und Tommy und ich haben es irgendwie geschafft, übers Dinner hinweg zu trinken und uns ist dann aufgefallen, dass wir uns dringend noch verkleiden müssen und haben uns einfach versiffterweise, aber den ganzen Tag am Strand waren und irgendwie gesagt haben, wir haben es einfach uns Müllsäcke von der Bardame geben lassen, uns da drei Löcher reingeschnitten, über den Kopf gezogen, Arme raus und das war unser Bad Taste Kostüm. Man muss zugeben, ich habe darunter gestunken, weil da ist ja keine Luft zu. Ich habe den ganzen Tag Sport gemacht und wir haben es einfach, und das war das Gute an der ganzen Sache, es war wirklich ein schöner Moment, wir haben einfach 2 Stunden da unten zu viert mit dem DJ Party gemacht, haben da man muss dazu sagen, wir haben auch wirklich viel Alkohol konsumiert zu der Zeit, muss man auch mal ganz klar sagen, weil September, ne? So, ganz normal.
Ja.
Und haben es dann geschafft, September, ey, Offseason halt. Und dann haben wir es echt geschafft, dass wir das eigentlich, also normalerweise die Gäste kamen immer so 22.30 Uhr runter, weil die Party da losgehen sollte und so, und das Ding war eigentlich völlig im Gang und haben es wirklich geschafft, dass jeder, der da war, sofort abzuholen und die Party hat von Anfang an gebrannt. Obwohl wir gestunken haben, wie die wirklich, also ich kann nur von mir sprechen, ich habe gestunken wie das letzte Stück. Und ich hatte auch schon gut einen drin. Das war ein schöner Moment, der ist schlecht in so einem Podcast zu erzählen eigentlich. Ne? Es gibt noch ein Bild davon.
Ich glaube auch, dass es so ein bisschen das große Ganze ist. Ich durfte mir schon ein paar Stories von diesen legendären 3 Wochen da wirklich erzählen lassen. Und falls einige von euch dabei waren, die können das dann vielleicht nachvollziehen. Aber glaub, das muss groß gewesen sein.
Episodenbild, ja. Wir haben das Bild noch, es gibt es irgendwo. Das müssen wir hochladen. Ja, bitte, und dann können die Leute es nachvollziehen. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben sogar Bälle als künstliche Brüste unter die. Ja, also volles Programm. Das war ein schöner Moment, Tommy.
Man muss ja den DJ fragen. Povi?
Ja. Das war ein schöner Moment. Um auch wieder auch einen kleinen Teaser zu machen zu der auf die Party, auf die Dirk Funk gleich nochmal gehen muss. Ne? Muss. Aus journalistischen Gründen.
Ja, korrekt.
Das wird gut. Was ist heute für ein Thema?
Tropical Christmas.
Ach, weil man sich über Weihnachten nicht sieht. Ja, stimmt. Genau. Macht Sinn. Bei 25 Grad am Strand, ja. Das war einer meiner schönsten Momente. Auch wenn der jetzt vielleicht nicht so ein... Ja.
Ist in Ordnung.
Soll ja auch ein romantischer Moment hier gerade zwischen Tommy und mir, so ein bisschen Nostalgie auch.
Es kann nicht immer knallen, aber vielleicht knallt es ja jetzt bei Tommys Platz 2.
Bei der Fickmaschine.
Ja, ich hätte ja ganz viele Storys auspacken können. Eine, die mir besonders wichtig war, jeder weiß ja, ich bin ja in Polen geboren. Alex. Da wird Alex zumindest so ein paar Dinge noch hinzufügen können. Alex und ich damals CV Masters, das gibt es ja mittlerweile nicht. Ja.
Vergleichbar mit so einem 2-Sterne-Turnier.
Ja, jetzt, genau. Ne? Also ranghöchstes Turnier in Europa damals. Wir in Polen gespielt. Ja. Und vorhin habe ich ja schon gesagt, was das für einen Stellenwert hat, dieser Sport in diesem schönen Land. Und dann war es wirklich so, ja, Vorberichterstattung, alles. Ja. Ich war da wirklich der...
Alles im Fernsehen.
Der, in Anführungsstrichen, Star, weil die Polen waren alle schon raus. Ja. Heißt, mit mir wohl wirklich... Also das habe ich auch damals noch nie erlebt. So ein Interesse an einem Beachvolleyballer, komplett Fernsehteam. Und dann war wirklich mit so einer Talkshow und keine
Ahnung. Das Geilste an der Talkshow war, die haben immer nach dem Spiel, wollten die mich interviewen. Und dann habe ich immer versucht, denen auf Englisch zu sagen, ob ihr behindert seid. Der kann doch Polnisch sprechen. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, im polnischen Fernsehen jemanden auch Englisch zu interviewen. Ihr mit eurem Gebrochenen. Und dann war plötzlich, wie, Tommy kann Polnisch. Und dann war vorbei. Ich war in der Woche raus, ich war in der Woche komplett raus. Tommy war der Superstar. Seine ganze Familie hat ihn im Fernsehen gesehen. Ja. Das war einfach...
Ja, wie gesagt, meine Family alle komplett gesehen, ja. Und wir sind auch wirklich sehr, sehr weit gekommen.
Wir haben das Ding gewonnen.
Ja, und dieser Moment, als wir das Ding gewonnen haben, und Alex kann ja gleich dazu der Thematik da sagen, wie das Turnier dann aufgebaut war. Ja, es hat ja in Strömen geregnet. Ja. Na, okay. Wirklich, also komplett Fernsehen, alle dabei, aber irgendwie 4 besoffene Polen auf der Tribüne, die irgendwie die ganze Zeit Ententanz
gemacht haben. Sonntagmorgen 9 Uhr, 4 so sibirische Bergtrolle da irgendwie oben ohne auf der Tribüne bei 5 Grad. Wir hatten eine Mütze aufgefüllt und haben den Ententanz getanzt. Ich wieder als vom Glauben abgefahren. Muss man zu der Geschichte? Darf ich das jetzt? Na klar, kann ich es erzählen. Tommy hat mich immer so ein bisschen angefüttert. Wir hatten eine pinke Hose mit einem neongelben Streifen und wir hatten so eine dezente, ich weiß gar nicht, was ich, also eine dezente halt.
Normale Farbe.
Schwarze mit grau, irgendwie so einen grauen Streifen.
Die Männer tragen.
Und die Final Four Hose, das habe ich mir gewünscht, war damals, ich wollte immer die pinke mit dem gelben Streifen. In Polen durfte ich es nicht. Wegen, wie hast du es damals formuliert? Ein sehr katholisches Land und deswegen vielleicht nicht diese ja, homosexuell wirkenden Farben anziehen, vor allem nicht, wenn doch der, wenn das Familienmitglied doch im Fernsehen spielt. Deswegen durfte ich an dem Sonntag nicht in der pinken Hose spielen. Das möchte ich nochmal dazu
Skandal.
Sagen. Skandal. Aber das Ding trotzdem gewonnen. Und der Ententanz morgens, den werde ich nie vergessen. Vier besoffenen Ja, das war ein schöner Moment. Das war, Mann, ey.
Das ist geil, ja, wie viel das, wir das ist schon spektakulär. Habe. Und jetzt müssen wir zu einer Geschichte kommen, die das eigentlich toppen müsste, weil Platz 1 bei Alex Walkenhorst ist jetzt schon.
Jetzt hat die wieder was mit Alkohol zu tun. Ja, oh Gott. Das war in dem Monat, ne? War das in dem Monat? Wir hatten das CV Masters gewonnen, wir hatten Deutsche Tour in Essen gewonnen, wir hatten irgendwie, wir waren 4 Turniere ungeschlagen, glaube ich, oder so. Und dann sind wir nach Varna gefahren, obwohl wir eigentlich überlegt hatten, Pause zu machen. Aber es war halt noch ein Turnier, was wichtige Punkte gegeben hat. Dann sind wir da hingefahren. Ich hatte an dem Wochenende auch Geburtstag. Und ich durfte sogar an dem Abend, wir haben samstags fürs Halbfinale qualifiziert und ich durfte an dem Abend, weil ich da, Sonntag hatte ich glaube ich Geburtstag, ne, durfte ich sogar 2 Bier trinken, aber ich war vor 12 im Bett, aber hat Tommy mir erlaubt, durfte ich 2 Bier trinken und dann Sonntag haben wir da auch eine schöne Geschichte dazu, wir haben im Finale haben wir glaube ich Spanien zu 7 und zu 8 oder so geschlagen, da stand auf der CEV-Seite Germany's Blitzkrieg against Spain. Zwei Tage später wurde dann auch vom DVV mal ein Anruf gemacht an die CEV, ey, das könnt ihr mal bitte runternehmen. Naja, Ende vom Lied, wir waren eigentlich nur da, weil wir unbedingt mal am Goldstrand sein wollen. Wir wollten uns eigentlich für einen guten Monat belohnen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir da wieder gewinnen und dann sonntags an Goldstrand müssen. Ende vom Lied, sonntags war da nichts los, warum auch immer, keine Ahnung. Wir haben im Hotel ein bisschen vorgebechert und wollten dann unbedingt an Goldstrand, haben aber gar nicht verstanden, dass der nicht da in Varna war. Wo, Fakt ist, wir sind in ein Taxi gestiegen von einem Typen, hat er uns verstanden? Ich weiß es nicht. Wir sind von A nach B gefahren. Am Ende sind wir an einem Hotel, was Goldstrand hieß, rausgelassen worden. Ich glaube, es war nicht der Goldstrand. Tommy war komplett euphorisiert. Komplett euphorisiert. Keine Sau an diesem Strand. Wir irgendwie hinten am Hotel, weil wir unbedingt am Goldstrand einmal ins Meer wollen. Tommy rennt Richtung Wasser. War da so ein Drahtseil oder so. Und mault sich das
Tor. Ich habe den Strand gesehen, so ein Goldstrand. Ich will da hin und sprint. Ich dahin.
Hat der sich gemault? Ey, das war komplett geil. Ja, der Abend ist dann so zu Ende gegangen, dass Tommy auch, also in Shuttle, ich will nicht sagen, also im Shuttle hast du dich zusammengerissen, aber als wir am Flughafen rausgekommen sind, da war dann auch noch ein bisschen Übelkeit.
Eine Bröckelung.
Ja, eine Bröckelung.
Aber dann bin ich gestorben. Also ohne Alex hätte ich es nicht.
Naja, nicht in den Flieger geschafft. Aber wir sind dann wieder lebend zu Hause angekommen. Oh Gott. Das war einer der schönsten Momente. Und ich befürchte.
Aber ich glaube, ich kann das noch
tun. Ich befürchte,
weil es steht Tommy ja 1:1 im Arsch retten, was nach dem Turniersieg. Den anderen vor.
Ja, dann hau einfach direkt raus.
Ich weiß genau, ich weiß ja, was Tommy jetzt sagt.
Wahrscheinlich der ultimative Kaczmarek-Walkenhorst-Moment. Ich bin also
gespannt. Nein, eigentlich eher ein Walkenhorst-Moment. Mein Gott, ja, okay.
Also, 2012 Continental Cup. Ja, die Teams, die Olympia, also auf einem guten Weg waren, Olympia zu spielen, durften da ja nicht teilnehmen oder sollten nicht teilnehmen. Und wir zur Sicherheit sollten Team 4 und 5, und das waren wir damals, und Böckermann Obatzka, diesen Spot holen. Also zumindest eine Runde überstehen war es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Dass wir dieses Turnier gewonnen haben und damals auch Polen geschlagen haben und so weiter, davor hat uns ja auch wirklich der DVV gefeiert, dass wir denen viele Kosten erspart haben. Und ja, wirklich,
weil wir dadurch eine Runde übersprungen
konnten. Genau, eine Runde übersprungen und dann wirklich die anderen Teams, die Richtung Olympia gingen, sich wirklich darauf konzentrieren konnten. Heißt, wir waren alle richtig glücklich, ja, für uns.
Euphorisiert, ja.
Also es war wie auch so, also Continental Cup, du trittst ja wirklich als Nation an. Also es war ein bisschen wie so eine Klassenfahrt. Ja, die Trainer, Physios und alle Spieler, diesmal nicht Konkurrenten, sondern geben zusammen Gas gegen den Rest der Welt.
Ja, war echt so.
Ja, aber was cool war, wir hatten wirklich sympathische Nationen, die dann auch mitgespielt haben. Wie die Esten hier, Rivo Vesic, der jetzt Weltmeister ist mit den Russen. Ja, die Polen waren da.
Und die Esten können saufen, leck die Ziele.
Es war in der Ukraine, ja.
Da hat an der teuersten Strandbar, ich glaube, ein Bier, ich habe 20 Euro gewechselt, das weiß ich noch an dem Abend, 20 Euro gewechselt, habe den ganzen Abend für alle Bier geholt und hatte am nächsten Tag noch 17 Euro über und habe dann erfahren, dass das die teuerste Strandbar in ganz.
Oh Gott.
Nur mal um die Verhältnisse zu setzen, unfassbar.
So, wir waren richtig glücklich, das Ding gewonnen zu haben. Ja, unser Physio Ginan, ja, der ging, glaube ich, der kam schon mit einer Wodka-Pulle direkt nachdem wir das Spiel gewonnen haben, kam der schon an und hat den Pokal gefüllt. Ja,
ja, völlig.
Den Arman haben wir komplett, weiß nicht, wie oft wir eine Bierdusche gemacht. Ja. Also war wirklich richtig cool. Heißt, alle waren auch sehr euphorisiert und haben richtig Gas gegeben. So, Shuttle zurück nach Deutschland, zum Flughafen. Ging relativ früh, also es war jetzt keine unchristliche Zeit, aber relativ früh.
In Varna war es noch unchristlich, war es so 5 oder so. Was war das jetzt so in der Ukraine? 8? 9?
Ja, sagen wir mal 9 oder sowas. Ja. Und gut, ich habe auch nicht mehr so viele Erinnerungen, weil, wie gesagt, wir haben richtig Gas gegeben. So, dann irgendwann klingelt dann so der Wecker, ich werde wach, aber es klingelt nicht mein Wecker, sondern Alex Wecker und Alex nicht da. So, und ich so, und vor allem seine Tasche nicht gepackt, nix. So, ich so kurz überlege, ich so, fuck, was machst du jetzt? So, ich meine Sachen in Ruhe gepackt, so, der hat das schon irgendwie hingekriegt, der kommt dann irgendwann zurück. So, ich runter, 31er bis dahin. Ich runtergegangen, dann Arman war dann zumindest leicht genervt, weil ich auch schon spät dran war. Ja. Ja, und dann, ja, ich so, hast du Alex gesehen? Er so, nö. Und ich so, oh Gott, ja, was machst du jetzt, ne? So, Arman schon so, ja, den lassen wir hier, ne? Also, wer Shuttle verpasst hier, ja, da Pech gehabt.
Ist da irgendwo in der Ukraine gewesen, ey.
So, dann habe ich kurz überlegt, wo könnte der sein? Ich war einer der letzten der Partys und da musste ich so ein bisschen Ländervergleich machen. So, wo habe ich Alex zum letzten Mal gesehen? So, dann überlegt so, ich glaube, Finnland war noch lange auf der Party.
Und die Esten.
Ja. So, dann ich zur Rezeption. Ja, wo sind denn die Finnen auf dem Zimmer? So.
Man muss dazu sagen, jetzt mal, das waren die estischen Männer und die Finninnen, ja. Muss man schon dazu sagen.
Oh Gott. Dann um 9 Uhr, ich hatte ja keine Ahnung, wann die anderen, also sie sind auf jeden Fall nicht auch um 9 gefahren mit dem Shuttle. So, dann irgendwann durchklingeln lassen, die so, dann hat sich die erste beschwert, ja, so, dann zweiter Anruf und dann das war das Beste, so. Ich so, ja, hi, ist Alex bei euch? Und dann kurze Pause, are you Alex? Das Mädels?
Was?
Und dann sie, ich so, ja, wahrscheinlich ist das, ne? Und dann sie ihn wach gemacht und dann war Alex irgendwo auf einem Zimmer, ist nicht wach geworden, dann ich schnell hoch, mit ihm die Sachen gepackt und ja, dann haben wir es zurück nach Deutschland geschafft.
Oh Gott. Das Schlimme war an der ganzen Sache, ich war nachts schon im Zimmer, hab mir meinen Wecker gestellt und wurde dann da irgendwie nochmal mitgenommen, rausgeklopft, was auch immer. Auf jeden Fall bin ich wohl ich hab mich auch umgezogen, ich war in einer Badeshort in einem, also muss man zu sagen, das war das finnische Frauenzimmer, da war ich lebe noch, ich bin danach mit nach Deutschland gekommen, ich weiß davon nicht mehr so viel, aber es war auf jeden Fall, ja, haben wir jetzt zu viel geleakt eigentlich? Nee, ne?
War das? Nee. Das war geil. Die Geschichte? Das war sehr gut.
Die ist echt komplett drüber. Das war auch so, ich glaube, du bist hochgefahren, um meine Sachen schon mal anzufangen zu packen. Ja. Hast eine andere finnische Spielerin getroffen, hast gefragt, wo er die meinte, so, ey, ich habe übrigens gerade deinen Partner gesehen, genau, der steht oben ohne im Fahrstuhl, der kommt gleich. Ja.
Aber das ist das Beste, so diese Frage, ob sie Alex gesehen hat. Und sie dreht sich um, kurze Pause und fragt, are you Alex?
Ja, so, jetzt bin ich endgültig unten durch. So. Nee, überhaupt nicht. Ne? Dirk Funk feiert die Geschichte gerade.
Ich finde es super.
Wie findest du den Platz 1 völlig angemessen, oder?
Ja, doch. Ja. Das war ein ganz würdiges Ende für die großen drei. Deswegen mache ich jetzt kurz nochmal den Einspieler als Ausspieler und dann bringen wir die Episode nach Hause.
Die großen drei.
Drei. Ich ziehe einen Hut vor den Leuten, das, was sie können.
Ja, man merkt schon, die beiden hätten, glaube ich, auch noch so ein, zwei Stories, die so den Cut gerade so nicht geschafft haben.
Die guten habt ihr nicht gehört.
Erstmal die ganz guten sind vielleicht nicht drin gelandet, aber das war schon gut. Wahrscheinlich hätten sie auch 20 erzählen können. Aber ja, schön. Sehr schönes Ende für die Episode. Und von daher jetzt auch schon wieder Stunde 40. Respekt auf jeden Fall.
Ja, gut, weil wenn du eine Legende einlädst, was denkst du denn?
Auf jeden Fall so. Ja. Von daher, ja. Gibt es jetzt nichts anderes, als sich
außer
hier
den, außer den Instagram-Account von uns zu abonnieren.
Instagram-Account, @volley_pod. Ja. Dringend abonnieren, damit wir 4K auch, denke ich, endlich mal feiern können. Ja. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank an Katsche. Ja. War mir wirklich ein absolutes Fest, dass wir dich jetzt endlich hier vor das Mikro bekommen haben.
Geschliffen
hoffentlich haben. Bald auch wieder. Also gerne. Dann vielleicht
hat Spaß gemacht.
Gibt viel zu erzählen, denke ich.
Ja, natürlich. Auch. Ich meine, jetzt erstmal, das war aber auch dringend nötig. Wir haben jetzt hier diese Legendenbildung bester Mann gemacht, aber viele haben das einfach so ein bisschen mitgefeiert. Aber ich denke mal, für einige war jetzt die Story, die Karriere und jetzt die ganzen Geschichten waren schöne Insights. Und dann können wir auch bald drauf zählen, weil ich meine, du hast ja nun mal auch einfach einen verdammt guten Blick auf die World Tour, gerade im Damenbereich, aber auch bei den Herren. Und wenn da irgendwelche Themen akut sind, dann würden wir dich auf jeden Fall sehr gerne, sehr, sehr gerne hier wieder empfangen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Schalalalalalalalalala. Tommy, bester Mann, bester Mann. Tommy, bester Mann.
Ja, und jetzt gibt's wirklich nichts mehr anderes zu sagen, außer.
Willst du anfangen?
Ohne Netz.
Und sandigen Boden.